Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben leuchten die Sterne und unten da leuchten wir.
Wunderschön.
Schön?
Ja.
Gefällt dir das?
Na klar, immer. Wenn du singst, weißt du, ist ein Highlight.
Ich hätte noch einen Alternativtitel.
Hau raus.
Cruising down the streets in my 6-4. Ziehst du das vor?
Voll. Ja, komm schon, weiter, gib ihm.
Hättest du mich unterbrochen, hätte ich den gemacht. Der gute Easy.
Ja, ja, ey, darfst gerne weiter rappen.
Nee, ist ja hier mal nicht, die Rap-Edition. So, ist so ein Film-Podcast hier. Wir müssen über Filme reden, nicht nur über Mucke.
Ja.
Außerdem sitzen da drüben jetzt diese Metalheads und wissen überhaupt nicht, was wir hier singen. Weder den einen Song noch den anderen Song. Easy E noch nie gehört. So, was ist das?
Was ist das? Dabei ist das ja schon fast Mainstream. Ist ja jetzt nicht so, als würden wir hier...
Eben. NWA? Was ist ein NWA? Kenne ich gar nicht.
Big Pun zitieren oder so.
Ja, selbst Big Pun ist ja wahrscheinlich noch Mainstream in der Hip-Hop-Szene.
Ja, ja, meine ich ja. Aber eben ansonsten halt...
Mal den richtig deepen Shit rauspacken hier. So.
Ja.
Company Flow oder sowas. Mal gucken, wie sie dann aus der Wäsche gucken.
Company Flow. Ja, ist nicht so wahnsinnig zitierbar, ne?
Nee, nicht so richtig, aber war auch eine geile Kombo. Ein bisschen Underground-Hip-Hop habe ich auch immer sehr gerne gehört.
Ja, ich habe die mal interviewt.
Echt, ja?
Company Flow, ja.
Dilated mochte ich auch, die ganz alten Sachen,
ja,
wo, sie noch nicht groß waren. So diese richtig, richtig miese Underground-Shit, wo sie noch so mit einer Playstation ihre Beats gemacht haben. Fand ich mega.
Ja, ja, beides super.
Ja.
Ja.
Habt ihr noch ein bisschen Musikgeschichte gekriegt hier von den...
Bewegfinderlausen.
Mördermusikgeschichte vor allem.
Von den Finderlausen.
Ja, da müssten wir erstmal erklären, wer diese Leute alle sind und so.
Müssen wir erklären, was Hip-Hop überhaupt ist.
Ich meine, die Hälfte von denen, die wir aufgezählt haben, ist eh schon tot.
Ja, das ist leider die Musikrichtung mit einer ziemlich großen Sterberate, was so die Quote angeht von den Performern, die schon gar nicht mehr da sind.
Ja, wobei jetzt auch da wieder ausgerechnet die beiden, die wir erwähnt haben, die tot sind, sind... Eigentlich auf vergleichsweise Klo, ja. Harmlos gestorben.
Stimmt, ja. Den Elvis-Tod.
Ja.
Den hat Big Pun imitiert.
Den Elvis-Tod.
Exactly like Footloose.
Exactly genau. Like Footloose.
Und deswegen jetzt auch, Alter. Wie hieß es? Dead in the middle of Little Italy. Little did we know they riddle some middleman who didn't do diddly.
Hey.
Na? Ja, Mann.
Jetzt aber hier.
Twins.
Der Leutnant von Leuten befahl seinen Leuten nicht eher zu Leuten, bevor der Leutnant von Leuten den Leuten das Leuten wieder befahl.
Sehr schön, Alter.
Kleine Sprachübung jetzt.
Ja, Mann. Da habe ich neulich erst irgendwie so einen Werbespot aus den USA gesehen, weil Andre 3000 da gesprochen hat. Und da ist es auch so ein Zungenbrecher-Ding, wo er halt echt fit ist irgendwie, wo es um Sally sells Seashells, diese Nummer, weißt du?
Okay, ja gut, so als MC und so
Sollte man können, ne?
Sollte man schon so eine Skills haben in Sachen. Ja. Sprachübungen und Zungenbrecher und so.
Ja, wunderschön. Haben wir den Teil auch mal abgehakt. Also wir können auch flüssig und schnell.
Wollen aber nicht.
Nee, es geht nur dann, wenn wir nicht nachdenken müssen.
Gut, bei mir trifft das meistens zu. Ich denke oft nicht nach und dann haue ich Sachen raus, die falsch sind. Aber das ist halt der Kollateralschaden, da muss man mit leben.
Voll.
I don't know what you just said, but I get it.
Einer von der Sorte.
Voll.
Lee versteht mich trotzdem.
Ja, ja, auf jeden.
Der übersetzt das direkt simultan in seinem Kopf, was ich eigentlich sagen wollte. Mhm. Und das heißt dann Bescheid.
Das heißt dann das hier.
How do you know if the lady wants a penis in her vagina?
Richtig. Und Schauspielnamen sind dann?
Jekyll Diesel und
all. Sind dann die hier.
Ja, genau. Alles auseinandergenommen.
Tiger Style.
Ja, aber hallo, Tiger Style.
Voll.
Was die Frau da jetzt zu suchen hat, weiß ich auch nicht.
Wie?
Tiger Style.
Naja.
Man muss natürlich ein Kerl sein, der da kämpft. Als ob Frauen die Fäuste schwingen können. Okay, war der dahin, wenn jetzt Frauen jetzt schon kämpfen?
Also komm schon.
So, was für eine Welt ist das denn?
Ja, gleich wieder mit ein bisschen Sexismus eingestiegen. Wunderbar.
Es gibt doch bestimmte Genres, da haben Frauen nicht zu suchen drin, ja?
Ah ja.
Comedies unter anderem.
Okay.
Lustige Frauen? Gibt's nicht.
Gibt's nicht.
Nee, gibt's nicht.
Mm.
Muss erst noch erfunden werden.
Okay. Oh Gott.
Doch eine. Thomas Gottschalk.
Du kannst so froh sein, dass uns so wenig Frauen hören, Alter. Ich glaube, du würdest hier so oft irgendwie eine Schelle kassieren.
Ja, das stimmt. Aber die mögen uns trotzdem, die Frauen jetzt hören, weil die wissen, das ist Spaß.
Ja.
die mögen unsere Chemie. Deswegen, die wissen, das ist alles ein bisschen Spaß, wenn ich die Frauen durch den Kakao ziehe.
Jetzt könnte man natürlich die Frage in den Raum werfen, was sagt das über diese Frauen aus?
Dass sie das spaßig finden?
Mhm.
In erster Linie, dass es doch Frauen gibt, die Humor haben. So würde ich das mal formulieren.
Ganz selbstlos.
Ja.
Und bescheiden wie eh und je.
Nein, da sind deine Witze natürlich mit eingeschlossen.
Ach so.
Unsere Witze, nicht nur meine.
Weil meine immer so politisch korrekt sind, ne?
Nee, müssen sie ja nicht.
Ja, eben.
Wir mögen Leute, die genauso politisch korrekt sind wie wir. Also gar nicht.
Ja.
Also mögen wir gar keine Leute. Nee, also mögen wir genau die Leute, die halt so ticken wie wir.
Ja, das passt schon. Apropos, ich habe hier, warte mal, den guten Hakan.
Guess and leave for eternity, bewegt Banausen.
Der Song. Die Ballade, die er uns gewidmet hat.
Wunderschön.
Banause.
Ja, zieht er gut durch, das Ding.
Mega, mega.
Ja.
Format wurde wieder angestammt, habe ich gehört. Hier, manche mögen es filmisch.
Ah, wirklich?
Ich weiß nicht, ob wir jetzt wieder so Fake News verbreiten, aber...
Wie jetzt?
Ich habe gehört, ist nicht mehr.
Kann nicht sein.
Doch, weil gibt Neuerung.
Der hat mich doch gerade gefragt.
Nee, nicht verraten.
Was?
Nicht verraten.
Es gibt Neuerung. Das heißt jetzt anders, oder was?
Nein. Das, wofür du angefragt bist, war nicht für manche mögen es filmisch.
Ach so. Kannst du mal sehen.
Das war für was anderes.
Ich kenne mich aus, Alter.
Ja, ja, Lee wusste gar nicht. Lee meinte nur so, ja, ja, ist okay.
Whatever. Sag mir einfach, was ich gucken muss und wann ich wo zu sein habe.
Whatever, call me in.
Ja.
Ja, Lee ist demnächst mal bei dem Hakanovic zu Gast.
Mhm.
Und auch da gibt es ein paar Neuerungen. Aber gut, wir wollen jetzt nicht hier die ersten Handys präsentieren. Das wäre ziemlich dreist.
Ja. Nee, das machen wir nicht. Das machen die mal schön selbst.
Das machen wir nicht.
Aber
manche mögen es filmisch. Rest in Peace. Gibt es wohl nicht mehr. So habe ich es mitbekommen.
Gut. Trotzdem, liebe Grüße an Hakan und Alessandro.
Liebe Grüße.
Ja.
Grüßen wir auch alle anderen?
Sowieso.
Ja, wir grüßen auch alle anderen. Nerd Talk, Filmfressen. Ja, hier Filme. Wie sie alle heißen.
Sogar die.
Alle werden gegrüßt von uns. Wir sind heute in weihnachtlicher Stimmung.
Ist das so?
Keine Ahnung, ist nicht so?
Weihnachtlich? Ich nicht.
Ich versuche das gerade so zu verpacken. Warum wir denn auf einmal Leute grüßen, so random?
Kann man doch einfach mal nett sein.
Okay. Sind wir jetzt nett? Das ist jetzt unsere neue Masche.
Es fühlte sich komisch an, dem Moment, wo ich es gesagt habe.
Ich hoffe doch, dass sich das komisch anfühlt.
Ja.
Da ist was falsch.
Irgendwas war da komisch.
Die arroganten Berliner mit einem neuen Image. Wir sind jetzt nett.
Genau. Plötzlich sind wir nett.
Ja.
Hm.
Nee, heute sind wir nicht nett. Wir sind eigentlich nie nett.
Selten, aber dann oft und viel. Wie war das bei Otto?
Ja, es ist ja auch, da weiß man das ja auch gar nicht zu schätzen. Wenn man so akzentuiert nett ist, dann wirkt das auch mal anders so.
Ach so.
Dann wirkt das wie eine Belohnung so. Dann ist das auf einmal was Tolles.
Was das angeht, haben wir die Latte sehr tief gelegt.
Die haben wir tief gelegt, ja. Es wäre bescheuert, wenn wir am laufenden Band hier nur so rumschleimen würden. Da würde man gar nicht mehr merken, wenn man was Nettes sagt.
Eben.
So sind wir nicht. Nein.
So sind wir nicht. Wir sind von Grund auf eher weniger nett.
Ja.
Jetzt It's the most specific superpower!
Ja. Absolut.
Ach, geil.
Ja, jetzt haben wir 10 Minuten haben wir uns beschrieben, wie wir sind oder wie wir auch nicht sind.
Alle, die es jetzt hören, sind genauso schlau wie vorher.
Ja, super Einstieg. Ich würde sagen, wir lassen unsere Rezension einfach für uns sprechen. Dann sehen die Leute ja, ob wir was drauf haben oder nicht. Einfach nur Schall und Rauch sind oder ob wir auch ein bisschen kompetent sind.
Ach, Alter, jetzt willst du uns schon Kompetenz unterstellen.
Ein bisschen kompetent, habe ich
gesagt. Da steigt der Druck ja ins Unermessliche.
In meinen Rezensionen sind 7% Kompetenz mit drin.
7?
Ja.
Ja, das kann ich unterbieten.
Kannst du unterbieten.
Auf jeden Fall, ja.
Ich werde dich darauf aufmerksam machen, wenn mal eine 9%ige bei ist oder so.
Okay.
Weil du dann mal so übers Ziel hinausschickst, sage ich, ey Lee, Respekt. Es waren mindestens 9%. Mindestens.
Oh, aber apropos, das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Ich habe mal wieder beim Nachhören unserer Episoden oder Korrekturhören oder wie auch immer man das nennen möchte, ist mir aufgefallen, ich mochte deine Rezension zu The Game extrem gerne.
Oh, wirklich, ja?
Da warst du ja ausgesprochen eloquent unterwegs, Alter.
War ich das?
Ist mir aufgefallen, voll.
Das war doch war das nicht meine Drugged-Version, die Folge?
Nee.
War das nicht die?
Nee, ich meine, das war die danach.
Ach, das war die danach, okay, ja, da wo ja, ich ja. wieder fit bin. Ja, da war ich natürlich. War ich natürlich motiviert, war ich wieder voll Herr meiner geistigen Kräfte, habe ich gesagt. Jetzt muss ich performen.
Ja, hat funktioniert.
Echt, ja?
Voll.
Eloquent, was habe ich denn gesagt? Ich? Haus? Habe ich das Wort Haus benutzt?
Genau.
Wow. Just wow.
Dass Lima hier zu mir sagt, dass ich eloquent unterwegs war. Das Yeah. Mal nachher. Ich weiß gar nicht, worauf das bezogen ist.
Hier, Alter.
You're probably a much more intelligent person than I am. In fact, I guarantee it.
Nicht schlecht.
Ja, Props über Props hier.
Ja, aber da hat Alessandro, das finde ich mal ganz cool, Alessandro sagt dann, dass man bei mir besonders gut raushört, ob ich Filme sehr mag oder ob mir die am Herzen liegen. Mhm. Er meinte so, da kriege ich so, also man merkt so, wenn ich ein bisschen euphorischer werde, so dass dann...
Ist auch so, ja, ja.
Das finde ich immer ganz lustig, das höre ich selber nicht so. Ich denke so, ich rezensiere den Film genauso wie jeden anderen, aber andere sagen mir dann so, dass ich da immer ein bisschen irgendwie emotionaler dabei bin.
Ja, nee, das hört man schon, finde ich auch.
Cool, mal gucken, ob wir einen von der Seite heute bei haben. Aber freut mich, ja, musst du mal wieder gucken, den Fincher-Film.
Ja, ich hatte auch tierisch Bock, sofort den wieder zu gucken. Wollte dann auch schon damit anfangen und dachte mir dann so, nee, den kriege ich jetzt eh nicht komplett unter, so, und das ist affig, den Film zu unterbrechen. Deswegen mache ich das bei Gelegenheit.
Ja, Lee und ich sind uns ja nicht zu cool, um die Oscars wieder als wichtigsten Filmpreis der Welt da draußen wieder zu propagieren und auch die Oscar-Nominierten anzugehen, die jetzt raus sind. Und wir machen das jetzt so ähnlich wie Auftragsarbeit und Hausaufgaben. Da werden wir uns jetzt nicht gegenseitig überraschen und mal bringe ich einen Oscar-Film, mal bringt er einen Oscar-Film, von dem wir nicht wissen, welcher wir gucken. Sondern wir werden uns da so ein bisschen abquatschen in den nächsten Wochen und werden dann die Oscar-Filme peu à peu gemeinsam präsentieren und rezensieren.
Ja.
Was uns natürlich nicht daran hindert, trotzdem an dem Oscar-Tag oder beziehungsweise nach den Oscars da ein gewisses Special zu machen mit ein, zwei bekannten Leuten.
Ja.
Aber nur, dass ihr wisst, was euch demnächst erwartet. Also.
Ja, vielleicht auch davor oder so, ne? Also wir haben uns da eh noch nicht so wahnsinnig hundertprozentig festgelegt.
Wir wissen noch nicht richtig, in welche Richtung das geht. Wir wissen nur, dass albern ist so, wenn ich jetzt eingucke und dir nichts davon sage und so Überraschungsrezensionen sind, obwohl du ja weißt, dass ich die Oscar-Nominierten gucke und ich ja weiß, dass du die Oscar-Nominierten guckst.
Ja.
Also haben wir gesagt, das ist albern. Da werden wir jetzt keine Überraschungsrezensionen machen, sondern sprechen uns da ein bisschen ab und machen die gemeinsam.
Ja, ich habe es dir schon verraten, eine wird es heute geben, aber das hat auch damit zu tun, dass wir es eben erst besprochen haben.
Eben.
Ja, nee, machen wir auf jeden Fall. Und da haben wir heute ja auch einen gemeinsamen Film, der schon in diese Kategorie fällt.
Richtig. Ein paar von den Nominierten werden wir natürlich noch versuchen, im Kino zu erwischen.
Mhm. Und wir haben ja tatsächlich auch schon den einen oder anderen besprochen, ne? Also wir sind ja eh, glaube ich, recht gut aufgestellt, was das angeht.
Das stimmt.
Gerade mal so den mit den meisten Nominierungen, den habe ich ja schon gebracht.
Ja.
The Power of the Dog. Alter, 4 Schauspielnominierungen.
Ja, Mann.
Das ist amtlich. Einfach mal der komplette Hauptcast schauspielnominiert.
Richtig. Und diese billige Guest-Imitatorin in der 150. Episode hat ja über die Frau in Schwarz geredet. Den haben wir ja beide noch nicht gesehen, ist ja auch nominiert.
Lost Daughter, ja.
Ich glaube sowieso, das 7. Jahr hintereinander, wo Olivia Colman nominiert ist.
Unglaublich,
also, ohne Oscar-Nominierung geht gar nicht.
Ist so krass bei der gerade.
Ist Wahnsinn. Also egal, was die macht, irgendwie ist immer im Rennen.
Mhm.
Aber zu Recht, ist auch eine grandiose Schauspielerin.
Ja.
Ja, dann werden wir da auch noch den einen oder anderen nachholen, der schon lief. Oder der schon rezensiert wurde.
Mhm.
Aber gut, hindert uns ja auch nichts daran, wenn wir so ein Oscar-Special machen sollten oder so, da mal 2, 3 Sätze aus unserer Perspektive zu verlieren und da mal unsere Punkte nachzurechnen und so.
Ja.
Machen wir schon.
Das ist der Plan.
Willst du denn gleich loslegen mit deinem Oscar-Film oder bringe ich jetzt eine Reihenfolge durcheinander oder willst du mit was anderem loslegen?
Ach, ich kann das gestalten, wie ich will, ja.
Dann gestalte.
Wie du willst. Also ich kann gerne auch, ja, bringe ich den Oscar-Film als erstes.
Cool. Jetzt haben wir uns ja so ein bisschen eingegroovt und haben ja die Leute ein bisschen eingestimmt. Da wäre es doch ein schöner Übergang, wenn du jetzt den Oscar-Film bringst.
Ja, mache ich. Der kann mit ganzen 2 Nominierungen aufwarten.
Mhm.
Beste männliche Hauptrolle und Schnitt. Finde ich beide gerechtfertigt. Immer soweit man das beurteilen kann. Ne? Das ist ja eh immer so wahnsinnig subjektiv. Und ich finde gerade bei sowas wie Schnitt oder so ist es tricky. Ne? Ich meine, hat man glaube ich schon mal, wie fällt einem guter Schnitt auf? Weil in der Regel, wenn er einem auffällt, hat er eigentlich schon was falsch gemacht.
Ja, ist richtig.
Deswegen so ein bisschen witzig. Aber hier ist das, finde ich, aufgrund der besonderen Erzählstruktur, spielt der Schnitt natürlich eine große Rolle.
Mhm.
Die Rede ist von Tick, Tick, Boom. Wenig überraschend, aus dem letzten Jahr, 2021. Und in der nominierten Hauptrolle sehen wir Andrew Garfield.
Yes, sir.
Und ich habe mich hier schon des Öfteren als Fanboy geoutet. Und wir hatten den ja auch in letzter Zeit ein paar Mal.
Ja, Count Me In. Definitiv ein Film, den ich auch ohne Oscar-Nominierung geguckt hätte, früher oder später.
Ja, ich auch.
Du auch.
Ja, zumal ich eben auch das ganze Projekt an sich echt interessant finde. Und ja, das ist jetzt wieder eine von den Rollen, Alter, das ist als Schauspieler natürlich eine wahnsinnig dankbare Rolle, weil der darf hier halt alles machen.
Mhm.
Singen, tanzen, spielen. Das volle Programm.
Aber wie ich auch immer so schön sage, wenn du sagst, das ist eine dankbare Rolle, das muss man auch erstmal schultern. Das ist ja auch nicht, kannst ja auch nicht jeden reinsetzen, der, also.
Nee, aber es geht nur drum, weißt du, es gibt ja.
Man würde diese Rolle embracen, wenn man jetzt das Drehbuchangebot
meinst du. Weißt du, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei der Rolle viele Schauspieler gibt, die sagen, boah, nee, habe ich keinen Bock drauf.
Ja, aber es gibt viele, die es vielleicht nicht machen könnten. Aufgrund.
Außer Frage. Ja, ja, klar. Sowieso.
Skills und so. Hm?
Ich meine, er hat sich jetzt hier schon auch ein Jahr lang vorbereitet mit Gesangstraining und allem, weil der konnte davor halt nicht so singen. Und da wurde dann ordentlich gecoacht. Und das geht natürlich auch so. Aber klar, brauchst du da irgendwie die Grundvoraussetzung. Ich sage jetzt nur von der Herausforderung her, kann ich mir halt nicht vorstellen, dass es irgendeinen Schauspieler gibt, der sagt, da habe ich keinen Bock drauf. Weißt du, weil so, das ist was, was ich gar nicht spielen will, weil das ist hier eben wirklich, da kriegst du hier eine ziemliche Bandbreite.
Doch, Harrison Ford.
Genau. Und Sean Connery. Ich verstehe das nicht.
Sean Connery will es nicht verstehen. Warum singt der?
Was ist da los? Ja, wobei eben das mit dem Nicht-Verstehen, das ist hier wirklich aufgrund der Erzählstruktur, ist das, hätte das tatsächlich sein können.
Ja, da soll ein bisschen verschachtelt sein, aber ich höre aufmerksam zu.
Mhm. Es geht um Jonathan Larson, genannt John. Das ist eben die Hauptfigur, die von Andrew Garfield gespielt wird. Und das ist eine reale Person. Den hat es wirklich gegeben. Sowieso ist die ganze Geschichte, die hier erzählt wird, ist sehr stark an realen Dingen angelehnt. Es geht hier eigentlich um die letzten Schaffensjahre von Jonathan Larson, weil der ist recht jung gestorben. Und damit steigt der Film auch ein. Wir sehen so Mini-DV Aufnahmen einer Aufführung auf einer Bühne, wo wir aber schon Andrew Garfield sehen. Also das ist jetzt kein echtes Footage, sondern das halt so nachgestellt.
Mhm.
Und dann hören wir aus dem Off eine Frauenstimme, die sagt, das war das Stück, was er gespielt hat, bevor er richtig erfolgreich wurde, bevor er diese Preise alle bekommen hat, bevor er eine Show kreiert hat, die so und so viele Jahre lief und ausverkauft war und, und. Und das hat er aber alles nicht mehr mitbekommen und so, weil er dann eben von uns gegangen ist. Und dann springen die zurück in der Handlung und wir sehen den Entstehungsprozess dieses Stücks. Und dieses Stück heißt nämlich auch Tick, Tick, Boom. Und dieses Stück ist im Endeffekt eine Art Aufarbeitung von seinem Prozess, an dem er jahrelang gearbeitet hat, beim Erarbeiten eines anderen Stückes jetzt aber. Der schreibt nämlich so eine so ein Sci-Fi-Rock-Musical, was super abgedreht ist. Und da ist er aber schon zu Beginn der Geschichte eben, wo er dieses andere Stück spielt, erklärt er halt da innerhalb des Stücks, dass er da 8 Jahre dran geschrieben hat oder dran gearbeitet hat. Und es geht eben um das Schreiben von diesem Rock-Musical. Und Tick, Tick, Boom ist aber die Geschichte, die Entstehung unter diesen ganzen Weg hin zu diesem Rock-Musical beschreibt. Und das ist aber wiederum auch eine Performance. Das war ursprünglich als Ein-Mann-Stück konzipiert, wo er halt am Klavier sitzt und zwischendurch singt, erzählt, spielt und so eben diesen Werdegang beschreibt. Das wurde dann ausgedehnt noch mit ein bisschen Band und anderen Leuten. Aber das sind eben auch die Aufnahmen, die wir am Anfang sehen und dann auch immer wieder zwischendurch während des Films, allerdings nicht in dieser Mini-DV-Optik, sondern halt als reales Bild.
Okay.
Und das ist eben jetzt das Besondere an dem Film, dass eigentlich ist in Echtzeit quasi die Vorführung von Tick, Tick, Boom. Und dann siehst du, wie er am Klavier sitzt und anfängt zu erzählen und dann siehst du aber plötzlich in der realen Handlung das, was er gerade erzählt, was damals passiert ist. Und das ist sensationell miteinander verwoben. Also wie hier diese Erzählebenen, diese unterschiedlichen, wie da hin und her gesprungen wird. Zumal es gibt dann auch noch, im Grunde gibt es auch noch andere Erzählebenen, aber es ist eben alles so miteinander verwoben, dass du keinerzeit Probleme hast oder irgendwie orientierungslos wirst oder sonst was, sondern es ist wahnsinnig flüssig und
okay, du
stimmig
jeden
ineinander.
Durch,
ja, voll.
Wo du dich gerade befindest.
Ja.
Okay.
Und es zeigt halt, der Film zeigt das Stück Tick, Tick, Boom, was jetzt eben hier auch der Film ist, zeigt sein Struggle mit dem Schreiben des Stücks, weil das ist eben, er ist da schon sehr, sehr weit, es ist im Grunde fertig und dann hat er die Möglichkeit, das bei so einem Workshop anderen Leuten zu zeigen und die geben ihm Notes und er kann da weiter dran arbeiten, zum Teil auch mit denen. Mhm. Und auf diesen Workshop arbeitet er dann eben auch hin, weil das halt eine große Chance ist, ne? Da kommen dann potenzielle Produzenten, andere Autoren, größere Namen, so werden da eingeladen und er führt das einmal vor und dann, wenn es gut lief, kommt eventuell einer an und sagt, ja, ich möchte es gern produzieren. Und deswegen arbeitet er über weite Strecken des Films auf diesem Workshop hin. Und er hat dann eben im Vorfeld Feedback bekommen, dass da an einer Stelle für eine zentrale Figur ein Song fehlt. Er sagt, dass das Feedback, was er bekommen hat, geht in die Richtung, dass es eben heißt, das ist der Wendepunkt im Stück. Da muss ein Song her, der das Ding einleitet. Und dieser Song fehlt ihm und das ist eben ein wichtiger Teil in dem Film, weil er sehr besessen dann aufgrund des Zeitdrucks auch, weil er hat dann irgendwie 2 Tage Zeit, bis dieser Workshop beginnt und ihm fehlt der Song. Mhm. Da muss er halt unter einem sehr großen Druck diesen Song schreiben und das wird sehr stark erschwert dadurch, dass seine Freundin sich da immer weiter von ihm distanziert, weil er halt für sie nicht mehr zugänglich ist. So egal, wann sie irgendwie mit irgendwas von sich ankommt, ist er halt völlig, nee, ich bin am Schreiben, ich kann jetzt nicht und er ist immer wahnsinnig kurz angebunden und in Gedanken halt immer bei seinem Stück. Er struggelt auch, weil er halt seine Kohle mit Kellnern verdient. Das heißt, tagsüber immer Kellnern, dann abends wieder dran weiterarbeiten und so und das ist halt ein derber Hustle. Dann hat er natürlich auch einen Freundeskreis, da ist dann der eine Freund ist HIV-positiv, weil das Ganze spielt 1990. Mhm. Ne? Also es spielt in der realen Zeit von damals. Das heißt, HIV ist ein Riesenthema, weil der eine Freund von ihm eben erkrankt ist und das wird dann auch schlimmer und so weiter. Und dann geht es natürlich auch um die anderen Freunde und wie es denen damit geht und all diese Dinge. Und parallel hört er eben immer im Kopf diese Uhr ticken. Ne? Deswegen also auch dieses Tick-Tick-Boom, weil er sagt, das ist wie eine Zeitbombe und das ist ein Ticken, was immer lauter wird. Und wie das ja alles inszeniert ist, und audiovisuell dargestellt wird, ist mitunter ziemlich cool. Mhm. Schon geil gemacht, ja. Und Andrew Garfield spielt, singt und tanzt sich hier die Seele aus dem Leib.
Das ist ein guter, oder? Der?
Jekyll Gyllenhaal?
Das ist ein Riesentalent. Nee, aber ohne Witz jetzt. Andrew Garfield ist auf jeden Fall, also mit jedem Film scheint er irgendwie mehr zu reifen, schauspielerisch. Ist jetzt schon ein genialer Typ.
Ja, und er hat auch ja schon auch auf der Bühne bewiesen, was er kann, hat ja auch schon Tony gewonnen. Mhm. Und witzigerweise auch für einen Stoff, der diesem Stoff nicht ganz unverwandt ist. Und ja, also Jonathan Larson, ich bin zugegebenermaßen mit seinem Schaffen nicht vertraut. Ich kenne, also Rent war ja sein Erfolgsmusical, was er gemacht hat. Und das habe ich nie gesehen, weiß aber aus dem Freundeskreis von Leuten, die Musicals kennen und mögen, dass das wohl eins der besseren sein soll. Das war eben auch sehr erfolgreich und er hat eben auch sämtliche Preise dafür bekommen. Und da gab es ja dann auch eine Filmadaption und das ganze Ding, das wurde ziemlich weit gesponnen alles. Und das war aber dann eben alles schon auch zu einer Zeit, wo er nicht mehr lebte. Ja, Jonathan Larson, so ein abgefahrener Typ, echt. Und das ist hier das Regiedebüt von Lin-Manuel Miranda.
Der hat den inszeniert.
Und der hat den gemacht. Ich war auch überrascht. Also.
Das wusste ich ja gar nicht. Ja. Der Hamilton-Typ.
Ja, Mann.
Okay, krass.
Und das ist gerade eben als Debüt für so einen Film, der wirklich, also weit entfernt von der linearen Erzählweise und einfach gestrickt ist.
Ambitioniert.
Wirklich ambitioniert und echt gut umgesetzt. Mhm. Also, ja, fand ich stark. Geschrieben hat das Ganze natürlich basierend auf dem Musical Rent von Jonathan Larson hat Stephen Levinson daraus Drehbuch geschrieben. Das ist der Herr, der Fosse Verdon geschrieben hat. Ja, und eben wirklich gut inszeniert von Lin-Manuel Miranda. Also muss sagen, ich fand das stark.
Nicht übel.
Ja, Mann, ist echt ein guter Film. Die Freundin von Jonathan, Susan, wird von Alexandra Shipp gespielt. Das war die Dame, die Storm in den neuen X-Men-Filmen gespielt hat.
Mhm. Kein Gesicht jetzt vor Augen, aber
Ja, bei Straight Outta Compton war sie auch dabei, aber wenn du jetzt Storm nicht auf dem Schirm hast, dann hilft das wahrscheinlich auch nicht. Dann in der kleinen Rolle sehen wir hier Vanessa Hudgens.
Ja, die kenne ich.
Springbreakers Lady.
Springbreakers.
Ja, ja, klar.
Look at my shit.
Look at my shit. Und dann finde ich es ganz witzig, dass die Figur von Stephen Sondheim hier eine Rolle spielt, weil das ist einer der Herren, der ihm Feedback gibt. Mhm. Und zu dem werden wir später wahrscheinlich auch noch kommen, weil der war ja gerade im Musical-Bereich eine sehr bekannte Figur. Eine ziemliche Ikone. Und der, wie war denn das? Der ist gestorben, glaube ich, unmittelbar nach der Premiere. Das war, glaube ich, auch dann bei dem Film, den wir später besprechen, war das nämlich auch so ein Ding, ne? Dass er noch gerade noch den Final Cut gesehen hat und dann gestorben ist, vor der Premiere des Films. Und hier war das halt auch so ein Ding bei Tick, Tick, Boom, dass er den gerade noch mitbekommen hat, aber halt wenig später gestorben ist.
Okay.
Ja, also Stephen Sondheim, für alle, wie gesagt, die Musicals kennen, ist der Typ eine große Nummer und Bradley Whitford spielt den hier. Und der taucht nur vereinzelt auf, also wirklich eine kleine Rolle. Mhm. Aber halt eben jemand, der im Leben von Jonathan Larson sehr wichtig war. Naja, 2001 wurde Tick, Tick, Boom ursprünglich uraufgeführt. Mhm. Es war aber eine Off-Broadway-Produktion, weil wie gesagt, so ein Personenstück eigentlich, ne? Und das ist schon eigentlich echt ein abgefahrener Werdegang. Der Typ hat jahrelang gehasselt, um seine Vision umzusetzen. Und niemand hat da so dran geglaubt, dass die sofort gesagt haben, ja klar, können wir machen, weil das hieß dann, es ist eigentlich super, aber es ist viel zu abgedreht für eine Mainstream-Produktion, weil niemand wird blicken, wo du hin willst mit diesem ganzen Science-Fiction-Aliens-Kram und so. Mhm. Und für Off-Broadway ist es aber zu teuer, was du davor hast. So, und deswegen kriegen wir das nicht produziert. Ne? Und jetzt muss man überlegen, der hat da Jahre, 8, 9 Jahre dran gearbeitet und am Ende heißt es, ja super, dann du hast Talent bewiesen, dann schreib mal das nächste. Das heißt, weißt du, so wieder zurück auf Anfang. Und es ist halt schon krass, also deswegen ist es gerade wieder auch aus so einer Künstlersicht, du kriegst hier halt schon diesen Struggle mit dem Künstlerdasein sehr geil mit, weil du auch voll nachvollziehen kannst, dass es für ihn ist, es ist keine Entscheidung, es steht überhaupt nicht zur Frage, irgendwas zur Debatte, irgendwas anderes zu machen. Weißt du, der muss das machen. Und deswegen, ja, nimmt er in Kauf, dass er parallel kellnern oder sonst was machen muss. Aber er kann sich nicht vorstellen, das jemals aufzugeben und nicht als Künstler zu arbeiten, weil sein bester Freund ist auch jemand aus Kindertagen, der früher auch irgendwie potenziell ein guter Schauspieler war. Und als sie dann aber nach New York gezogen sind, das Ding halt aufgegeben hat, weil es zu krass war und dann in der Werbung einen sehr lukrativen Job angenommen hat und dann halt plötzlich ein geregeltes Leben hat mit einem geregelten Einkommen und dem geht's halt verhältnismäßig gut, während sein Freund halt weiter an seinem Traum festhält und übelst struggelt. Und du kannst das aber so geil nachvollziehen, wie es inszeniert ist und wie er das spielt. Weißt du, warum der gar keine andere Wahl hat und auch wenn um ihn rum alles drunter leidet, ist das sein Weg. Mhm. Und das ist eben so gemessen daran, wie es dann gelaufen ist, es ist schon eigentlich eine krass tragische Figur, weißt du, weil in dem Moment, wo er es eigentlich geschafft hat, ist er gestorben. Mhm. Und so gesehen natürlich keine Überraschung, dass das früher oder später verfilmt wurde. Aber wie gesagt, sensationelle Darstellung und eben auch toll besetzt, die ganzen Musical-Nummern, die sind auch wirklich abwechslungsreich und
was ist das für Musik? Also wie muss ich mir den Style vorstellen?
Das geht von klassisch Musical bis zu okay. Hip-Hop. Es gibt da eine Sequenz, da ist ja. Black Thought dabei.
Ach.
Und rappt so ein Part, ja.
Okay, breite Range.
Ja, und da auch wirklich super abwechslungsreich gemacht, so weil er nicht immer nur auf einer Bühne steht und singt, sondern hast du eben plötzlich so eine Hip-Hop-Video-Optik, weißt du, auch mit den unten eingeblendet so die Credits, ne? Name vom Video, Album so und so.
OMT Raps
ja, eben. So in dem Style und dann ist es wechselt wirklich durch, ja, bis hin zu so einer eben Ballsaal-Sache. Also
so ist wahrscheinlich dann auch die Schnittnominierung zu erklären, oder? Durch den Wechsel zwischen den Stilen und so.
Deswegen meine ich, wenig überraschend hier diese Nominierung, weil das ist wirklich eine Herausforderung. Kann ich mir vorstellen, dass es eine große Herausforderung war, das so hinzukriegen, dass du nicht eben lost bist, sondern das hast also wirklich, das war für mich in dem Film zu keinem Zeitpunkt ein Problem. Mhm. Und das dafür gibt's echt dicke Props. Naja, und deswegen gab es hier auch so einen kleinen Bidding War, wo dann Netflix als Sieger rausgegangen ist. Und deswegen ist das Ding jetzt auf Netflix zu sehen. Und Andrew Garfield hat sich hier wirklich ins Zeug gelegt. Aber eben, also wenn du dich da ein Jahr vorbereitest, kann man auch davon ausgehen, dass da was bei rauskommt. Und sonst hat man es ja immer so von Filme, die irgendwie mit ganz vielen Oscar-Nominierten oder Oscar-Gewinnern aufwartet, ne? So ein Wes Anderson-Film oder so. Und hier hat man jetzt mal das Theater-Pendant, weil hier sind halt knallhart 23 Tony-Gewinner im Cast.
Okay.
Das ist mal eine Ansage.
Das ist eine Menge.
Ja. Und ganz ehrlich, verglichen mit dem anderen Film, den wir dann haben, für mich ist, wenn du heutzutage ein Musical machst, dann so.
Also als bester Film wäre das hier eher ein Kandidat.
Ja, das ist mit dem anderen eh so eine Sache, aber da kommen wir dann später noch zu. Dann ich schmetze jetzt mal so rein aus diesem Musical-Blickwinkel und was man da irgendwie frisch machen kann, was halt nicht schon tausendmal anders, gegeben hat, dann echt so. Weil das ist mal ein Biopic der anderen Art.
Aber da haben wir wieder die vielleicht ein paar übrige, konservative, piefige 80-Jährige, die noch in der Oscar Academy sitzen, weißt du? Im Gegensatz zu dem ganzen frischen Wind, der zwar dazugekommen ist in den letzten Jahren, aber unterm Strich ist das doch ein sehr konservativer Filmpreis. Also,
ja, klar.
Siehst du ja.
Ohne Frage.
West Side Story nominiert, Tick, Tick, Boom nicht.
Ja.
Als bester Film.
Mhm.
Aber gut, zumindest hat man ihn ein bisschen gewürdigt. Ja, es klingt auch so, als ich die Story gelesen habe und mir so den Trailer angeguckt habe, habe ich auch sofort gecheckt, das ist wieder so ein Prestige-Ding von Netflix. Die wissen, dass sie damit nicht die große Masse ziehen oder dass der nicht Platz 1 sein wird von allen Streaming-Filmen, die die bringen. Aber so wie Roma ist das natürlich für Netflix so ein Ding, wo man sagt, anspruchsvoller Stoff, wir scheuen uns auch davor nicht.
Ja, und ich glaube, das ist auch keiner der Filme, die du eben so mit einem halben Auge beobachten kannst. So, da musst du schon dabei sein. Und ich glaube, auch dann gibt er dir überhaupt was, weil ansonsten, also klar, ne, ist wahrscheinlich auch nett, wenn dann hier und da mal gesungen wird und so, aber es geht hier halt schon auch, also zum einen spielt er das halt wirklich rund und auch so, dass es tiefgründig ist. Und dann geht's ja schon auch im Großen und Ganzen um so eine wichtige Frage, wie verbringe ich die Zeit, gegebenenfalls die wenige Zeit, die mir auf diesem Planeten bleibt, weißt du, wie nutze ich die möglichst sinnvoll? Worum geht's eigentlich und so? Und das ist halt alles eben im Hinblick darauf, dass er halt wirklich ein kurzes Leben hatte. Tragisch schön.
Ja, diese tragisch-dramatische Geschichte auf der Bühne hat mich natürlich an Kaufman, an den Mondmann, Jim Carrey.
Ja.
Hat auch so ein bisschen auch sehr schöne Momente, aber ist unterm Strich natürlich eher traurig. Scheint so ein bisschen die Tonalität zu sein.
Ja, wobei eben diese Momente, wo er auf der Bühne erzählt, das musst du dir eher, das ist fast so ein bisschen wie der Offsprecher, der so zwischen den Szenenwechseln erzählt, was jetzt passiert ist. So.
Also ist schon leicht, oder?
Ja, ja, nee, also ich meine, hier geht es schon um richtig schwere Themen.
Aber
und das berührt
die
auch tierisch.
Die Inszenierung ist halt schon.
Ja, es ist wahnsinnig, es ist wirklich Tempo, es ist temporeich und ja, also ja, doch, klar, es ist optimistisch, aber also eine leichte Tonalität würde ich trotzdem nicht sagen.
Okay.
Aber ein paar von den Musical-Nummern sind schon echt stark.
Ja, Mensch, Lee, ich habe immer noch Bock.
Tja.
Nach deiner Rezension sogar.
Mensch. Tick, tick, boom. Geht eine Stunde, 55 Minuten. Ist ab 6 freigegeben natürlich. Ja, guck ihn dir an, Alter.
Hast du da auch eine Band, die vielleicht einen Song hat, der Tick, tick, boom heißt? Es gibt eine.
Mensch, wären wir mal damit eingestiegen, oder?
Ja. Ja. Die Hives, für diejenigen, die sich fragen, von wem dieser Song ist. Ja, The Hives haben einen gleichnamigen Song gemacht.
Mhm. Wahrscheinlich nicht als einzige Band, ne? Kann mir gut vorstellen, dass das oft verheizt wurde.
Ich glaube tatsächlich, dass bei den Hives noch ein Tick mehr ist.
3 Ticks?
Da sind es 3 Ticks, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Mhm.
Darauf würde ich mich jetzt festlegen, bei Wer wird Millionär, dass es 3 Ticks sind. Aber fast, nah dran.
Ja, was ich hier so lustig finde oder schon wieder mal nicht verstehe, der deutsche und der englische Titel unterscheiden sich hier nur in der Schreibweise. Daran, dass Boom im Englischen komplett groß geschrieben ist und im Deutschen halt nicht.
Okay, so wie Blow Up, einmal mit Bindestrich, aber ohne.
Komisch. Genau so. Sehr strange. Ja, zu den Zahlen. 7,6 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 74. Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 7,6 und vom Publikum 4,7 von 5. Das ist sehr euphorisch. Auf Letterboxd sieht es auch gut aus mit 3,9. Und jetzt du.
Tja, auch so kreativ dieses Musical sein mag. Wie viel gibst du einem Musical? Das, was du ja sicher bei mir auch machst, ist ja nicht nur das, was du erzählst, sondern man versucht sich natürlich auch an den Geschmack des Gegenübers reinzuversetzen, was ich ja mittlerweile kenne. Und weiß nicht. Also.
Du glaubst, Musical kann bei mir gar nicht ganz weit oben sein.
Also bei jedem anderen Film würde ich sagen, das klingt nach einer 9, aber irgendwie könnte das auch eine sehr gute 8,5 sein. Das ist jetzt wieder dieses pessimistische Variante oder optimistische Variante, aber ich nehme die optimistische und sag die 9.
Bin tatsächlich bei 8,5, aber ich habe genau so rum überlegt und das war dann irgendwie so eine Bauchentscheidung, aber 9 wäre ja auch fein. Also ich bin bei 8,5.
Ja, siehst du, dann war ich ja nicht falsch.
Nee, im Gegenteil, du bist goldrichtig.
Naja, gut. War 50-50, kann ich nicht anders sagen. Wozu ich tendiere, war beides möglich.
Naja, aber schön, dann war es ja echt in der genau richtigen Region. Mhm. Und mich würde sehr interessieren, wie du den findest.
Ja, auch hier wieder, Oscar-Kandidat, würde ich definitiv gucken.
Ich habe schon Leute getroffen, die den nicht so doll fanden.
Mhm, glaube ich gern. Bin gespannt. Ja gut, ist wahrscheinlich nicht für jedermann. Hat man, glaube ich, auch rausgehört. Mhm. Aber selbst wenn es Leute gibt, die sagen, Musicals sind nicht mein Ding, wenn man mal irgendwie einen Film austesten will, der ein Musical ist, aber anders, dann klingt so, als könnte man sich Tick, Tick, Boom dann auch in dieser Situation angucken.
Ja, weil er ist wirklich anders.
Eben. Weil wenn man sagt, man mag keine Musicals, dann ist es wahrscheinlich dieses klassische, ich komme aus dem Haus und hole meine Post ab, weißt du, vom Briefkasten und fange an, blöde zu trällern. So ist der ja nicht. Insofern ist das vielleicht auch eine Empfehlung für Leute, die keine Musicals mögen. Okay. So, mein Film ist weit entfernt vom Oscar-Rennen gewesen. Mhm. Der hat da keine Rolle gespielt im Jahre 1987, aber es war der finanziell erfolgreichste Film aus diesem Jahr in Amerika. War ein huge Hit. Free Man and a Baby.
Das war der erfolgreichste Film 87.
Das war der finanziell erfolgreichste Film. Und was richtig krass ist, hier haben die nämlich, was die Übersetzung, weil wir gerade Übersetzung hatten von Originaltiteln, deutschen Titeln,
ja.
Der hieß in Deutschland Noch drei Männer, noch ein Baby.
Nee, das war die Fortsetzung.
Nee.
Was?
Die Fortsetzung war Drei Männer und eine kleine Lady. Noch drei Männer, noch ein Baby hieß der in Deutsch.
Ach so, weil es ein Remake war.
Richtig, weil der bezieht sich nämlich auf das französische Original von 1985. Das habe ich auch noch nicht erlebt.
Okay.
Und da bezog sich der deutsche Titel drauf. Das Original wiederum von 85 aus Frankreich, was ich auch nicht gewusst habe, hier lernen wir richtig was, mit 167 Millionen Einspiel ist das der erfolgreiche französische Film, der in Amerika die Kassen zum Klingeln brachte, aller Zeiten.
Der erfolgreichste?
Ja. Der erfolgreichste französische Film, der in Amerika in den Kinos lief, brachte 167 Millionen an, ist das Original von Drei Männer und ein Baby.
Geil. Und Pierre Richard, ne?
Nee, der war da nicht dabei.
Nicht?
Nee.
Wer war da im Cast?
Der einzige französische Schauspieler, der dir einfällt, oder was?
Ja, genau, klar.
Also Mensch, Michel Serrault war, glaube ich, im Cast. Also, der war, glaube ich, einer von den dreien. Das war nicht
komisch,
so die A-Garde.
Ich hab da irgendwie gerade... Echt?
Nee,
aber Richard. Ich habe den auf jeden Fall gesehen damals.
Hast du ihn gesehen? Ich kenne das nicht, das französische Original.
Ich kenne sowohl Original als auch Remake.
Okay.
Bei der Fortsetzung bin ich mir nicht mehr sicher. Wobei, doch, stimmt, es war dann ein Mädchen, ne? Ja.
Da ist das Mädchen dann größer geworden, genau. Das war dann
doch
die kleine Lady.
Den kenne ich auch, ja.
Den kennst du auch. Ja, wie lang ist der?
90er irgendwann.
Irgendwann in den 90ern. Ja. Letzte Mal gesichtet. Bei mir ähnlich. Colleen Theron schrieb das original französische Drehbuch als Vorlage. Und das US-Skript übernahm das Drehbuchduo James Orr und Jim Cruikshank. Die beiden waren unter anderem zuständig für die Drehbücher von Archie und Harry.
Oh, den habe ich geliebt.
Und Sister Act 2 ist auch von denen. Auch wahrscheinlich auch ein Film, den du gesehen hast.
Ja, mit einer großartigen Lauryn Hill.
Mit einer großartigen Lauryn Hill, ja.
Oh ja.
Da war sie noch großartig. Als ich sie live gesehen habe, irgendwann war sie nicht mehr ganz so großartig. Aber ja, das war noch in den 90ern, da ohne Frage eine große Musiker. Free Man and a Baby spielt in einer WG in Manhattan. Die besteht aus drei Bachelors, gespielt von Tom Selleck, Steve Guttenberg, hat sich neulich bei Nummer 5 lebt, und Ted Danson. Wiederum Ehemann von Mary Steenburgen, für diejenigen, die nicht wissen, wer das ist.
Genau, darüber kennt man Ted Danson.
Darüber kennt man
Ted Danson. Braucht schon Cheers und Co., ey.
Richtig. Tom Selleck, Magnum, ist klar. Muss ich hier nicht weiter beschreiben. Die drei Jungs wohnen zusammen. Warum auch immer. Der eine ist Architekt, Steve Guttenberg spielt halt so einen Maler. Warum? Ted Danson ist Schauspieler. Und alle sind so ein bisschen Hallodries, führen halt so Single-Leben, mal eine Freundin. Ted Danson aber ist der größte Womanizer von denen. Mhm. Der hat immer mal wieder wechselnde Frauen und ist bekannt dafür, auf einer Party irgendwie alle möglichen Frauen erfolgreich auch anzulabern und dann abzuschleppen und jeden Morgen irgendwie die Frauen aus der Wohnung zu schicken. Und die feiern irgendwann mal wieder eine ihrer Partys. Einen Tag bevor Ted Danson nämlich zu einem Dreh aufbricht in die Türkei am nächsten Tag. Und der sagt vorher noch zu den zwei Jungs, ey, hier war gerade hier alter Kumpel von uns, so und so, der würde gerne, dass wir morgen ein Paket für ihn entgegennehmen, weil der ist nicht zu Hause. Nur, dass ihr daran denkt, ich bin nicht da, morgen kommt ein Paket von dem und dem, bitte entgegennehmen. Cool, alles klar. Er ist in der Türkei, Tom Selleck kommt vom Joggen am nächsten Tag, steht das Paket vor der Tür und schreit, weil das Paket ist ein kleines Baby. In so einer Babytasche halt vor die Tür gelegt. Er nimmt das Baby erstmal rein und geht davon aus, okay, das ist das Paket, was er entgegennehmen soll. Später kommt raus, dass Steve Guttenberg auch ein Paket entgegengenommen hat. Sehr seltsam, dass er nichts davon gesagt hat, aber irgendwann an der Couch finden die dann ein anderes Paket, was eben der Typ wollte, was sie entgegennehmen. Und in diesem Paket purzeln so 2-3 Kokain-Tütchen raus. Das war nämlich das Paket, was er entgegennehmen sollte und was abgeholt werden wird später. Und jetzt kommt die große Verwechslung, weil als zwei finstere Gestalten vor der Tür stehen, einen Tag später, nachdem die mit dem Baby da dieses Tova-Bo hatten und Windeln kaufen mussten und Babynahrung, überhaupt keine Ahnung, wie man mit so einem Baby umgeht, stehen da zwei Typen vor der Tür und wollen das Paket abholen. Mhm. Und die drücken den beiden Typen natürlich das Baby in die Hand.
Ja.
Und während die nach unten laufen, finden die halt auf der Couch diese Drogen und dann kommt raus, warte mal, ich hab auch ein Paket entgegengenommen. Die wollten diese Drogen haben, das war von denen.
Mhm.
Und rennen halt hinterher. Warum die auch mit dem Baby abhauen, ist mir nicht ganz klar in diesem Moment.
Naja, vielleicht dachten die, es Koks ist in der Windel oder sonst was.
Vielleicht dachten die das, ja. Und unten gibt es halt einen Streit, weil Ted Danson natürlich das, nee, nicht Ted Danson, Steve Guttenberg und Tom Selleck wollen natürlich das Baby zurückhaben und die zerren aber so ein bisschen an dem Baby, weil die wollen das mitnehmen. Vielleicht als Druckmittel, um die Drogen dann zu kriegen, weil sie denken, okay, die stellen sich doof und wollen uns die Drogen nicht geben. Dafür entführen wir jetzt das Baby.
Mhm.
Kommt aber ein Polizisten, berittener Polizist vorbei und sagt, was ist hier los? Und geht erstmal mit denen hoch in die Wohnung.
Mhm.
Und in dem Stress, wo der Polizist dann in der Wohnung steckt, versteckt Steve Guttenberg im Hintergrund die Drogen in den Windeln von dem Baby.
Mhm.
Damit der nicht findet, dass da irgendwelche Kokstütchen
also
rumliegen, während er da, ja, der da rumspaziert. Und jetzt ist natürlich diese hanebüchene Story, dass die irgendwann so einen Drohbrief kriegen, wo drin steht, wir entführen euer Baby, wenn ihr uns nicht die Drogen an den und den Ort bringt, zu dem und dem Zeitpunkt, dann werden wir richtig ungemütlich. Das heißt, das Baby, was bei denen ist, wird praktisch so als Druckmittel eingesetzt.
Aber sag mal, also um wie viel Drogen geht's denn da, wenn die in die Windel passen? Das kann ja nicht die Welt sein. Das
sind so ein paar Tütchen.
Ist auch lustig, ne? Also wahrscheinlich so Koks im Wert von 200 Euro und die machen einen riesen Fass auf.
Wahrscheinlich, ja. Das sind halt so ein paar Tütchen, die da, also die Kiste, die der entgegengenommen hat, die war halt in der Couch, in dieser Couch so neben der Lehne so, reingeklemmt. Das war so groß wie eine Zigarettenschachtel ungefähr. Also es kann nicht viel drin gewesen sein. Ich kenne mich jetzt nicht aus mit den Kokainpreisen, aber ja, vielleicht waren die in den 80ern noch ein bisschen anders.
Mhm.
Ja, die Story mit diesen beiden Verbrechern ist natürlich Paul Guilfoyle übrigens, wieder der Typ von CSI und von Die Schlange im Regenbogen. Die ist ein bisschen hanebüchen. Da kommt natürlich ein Polizist und schnüffelt da rum und die haben Schiss, dass die Drogen da entdeckt werden. Und parallel dazu wissen die jetzt aber nicht, wo kommt dieses Baby her.
Mhm.
Und dann kommt raus, dass der Vater von dem Baby die Rolle von Ted Danson ist, der gerade in der Türkei ist und den sie nicht erreichen können. Und die Mutter, mit der hat er vor anderthalb Jahren was gehabt, ist auch eine Schauspielerin und die hat gesagt, okay, Baby ist da, jetzt kümmerst du dich mal um das Baby und stellst einfach vor die Tür.
Mhm.
Zufällig zu dem Zeitpunkt, wo auch der andere Typ Drogen sein Drogenpaket da gekriegt hat.
Klar.
Das ist so die Story von Free Man and a Baby. Und es geht natürlich in erster Linie, geht es natürlich nicht um diese Kriminalgeschichte, sondern es geht darum, dass da jetzt plötzlich dieses neue kleine Menschlein in das Leben dieser drei Bachelor kommt, weißt du, die nichts mit Babys am Hut haben, die nur Frauen abgeschleppt haben und plötzlich müssen die Verantwortung übernehmen, müssen sich abwechseln, machen sich Sorgen, fragen sich, ob alles okay ist, wenn Ted Danson alleine mit dem Baby zu Hause ist und so weiter und so fort, weil er kommt irgendwann natürlich zurück aus der Türkei, weil seine Szenen rausgeschnitten worden sind, steht dann vor der Tür und wundert sich, okay, woher ist dieses Baby? Und dann bringen die ihm bei, das ist, du bist der Vater, das ist dein Baby.
Funktioniert während die beiden heute noch?
Während die beiden natürlich schon mit dem Baby zwei, drei Tage zu tun hatten. Es ist auf jeden Fall sehr harmlos. Und der Humor des Films ist darauf rausgezielt, nicht die großen Schenkelklopfer hervorzurufen, sondern eher, dass die Frauen, dass die Freundin neben dir im Kinosaal sitzt und dieses, oh, ist das süß. So, weißt du, dieses, er soll eher Emotionen hervorrufen. Er soll eher, du sollst es eher niedlich und süß finden, was da passiert und wie die Jungs sich dann verändern, als jetzt wirklich direkt dich totzulachen.
Ja, verstehe.
Ja. Und Ted Danson war der einzige von den beiden, der halt im wahren Leben kein Bachelor war, weil der war nämlich verheiratet, im Gegensatz zu Steve Guttenberg und Tom Selleck, die waren damals nämlich Hallodries. Und auf Vorbereitung zu dem Film, weil Ted Danson ja der größte Womanizer ist, sind die 14 Tage in New York komplett durch Bars und Clubs gezogen. Und waren dann natürlich das Highlight, weil die waren jeden Tag irgendwo unterwegs und hingen in irgendwelchen Bars und haben irgendwelche Lokalrunden gegeben, damit Ted Danson auf den Geschmack kommt, wie es ist, mal zu feiern.
Ja, Method Acting.
Richtig Method Acting, ja. Und im Gespräch für eine der drei Hauptrollen, da hat man wieder eine wilde Mische. Michael J. Fox wurde in Anbetracht gezogen, Tony Danza, Chevy Chase, Steve Martin, Jack Nicholson, Arnold Schwarzenegger, Alter, wurde ernsthaft, der wurde sogar gefragt, Tom Hanks, John Travolta, Bruce Willis und Michael Keaton. Und Bill Murray.
Ja, einfach jeder, der zu dem Zeitpunkt so ein A-Lister war.
Eine Menge A-Lister.
Ja.
Und was ich interessant fand, zwei, die gar nicht mal so prominent sind, wie die gerade aufgezählten, die lehnten von sich aus ab, obwohl die in die Besetzung sollten. Der eine davon war Rick Moranis. Also klar, schon in vielen Filmen mitgespielt. Aber ja, jetzt noch nicht.
Trotzdem sowas abzulehnen. Ja.
Ist krass. Und der zweite ist Paul Hogan, Alter. Crocodile Dundee himself.
Okay.
Der lehnte ab.
Huh.
Wusste wahrscheinlich nicht, dass ein Hitfilm ihn erwartet und dass er nicht der erfolgreichste Film, wusste nicht, dass der erfolgreichste Film 1987 wird.
Ja, das wusste wahrscheinlich keiner, aber krass. Zumal der hat ja wirklich dann Zeit seines Lebens nur diese eine Figur gespielt, ne? Also der ist ja nicht groß davon abgekommen.
Ja, ja, definitiv. Das ist übrigens eine Disney-Produktion gewesen und das ist der erste Disney-Live-Action-Film, der vom Einspiel die 100-Millionen-Grenze überschritten hat. Das hat vorher noch keiner geschafft.
Wow.
Der hat nämlich aus 11 Millionen hat er 168 Millionen gemacht.
Krass.
Aber ein Riesenhit. Überleg mal, 11 Millionen, Alter. Mhm. Was für eine Spanne.
Ja. Wow.
Richtig gut. Zwei Funfacts hätte ich noch zum Abschluss. Bob Sagets Inspiration für Full House war angeblich dieser Film, auch neulich verstorben. Ja. So die Grundidee mit den Kindern und die Chemie zwischen den Erwachsenen und den kleinen Mädels, das ist wohl die Inspiration dafür gewesen.
Mhm.
Und was ich ganz geil finde, auf dem Plakat sehen wir Tom Selleck mit einem vollgesauten Hemd. Und dieses vollgesaute Hemd sind echte Urinflecken auf Selecks Klamotten von dem Baby, von dem Dreh. Das haben die auf dem Plakat eingearbeitet und haben nicht das Hemd gewechselt, sondern sonst was, sondern diese Flecken, die er auf seinem Hemd hat, sind original Kotze und Pisse von dem kleinen Baby.
Mensch, keeping it real.
Keeping it real, 1987.
Oh Mann.
Ja, einer von der Sorte, nicht wirklich lustig, aber nett. Und immer noch guckbar, aber eher so auf die Niedlichkeitsschiene als auf die Witzigkeitsschiene. Insofern jetzt nicht so hundertprozentig mein Ding.
Mhm.
Three Men and a Baby. Noch drei Männer, noch ein Baby.
Hm. Okay.
Punkte?
Ja.
IMDb ist bei einer 6,1. Hat einen Metascore von 61, passend dazu. Rotten Tomatoes 5,9 nur. Und 3,3 vom Publikum. Letterboxd natürlich ein bisschen kritischer. 2,9.
Ach, ich denke mir, du müsst hier schon noch bei 6 sein. Ich sag 6.
Sogar noch nur 6,5.
Oh.
Dann im Zweifel für den Angeklagten.
Sogar das noch.
6,5 für Three Men and a Baby. Okay. Ja, 6 wäre auch noch. War schon leichtes Schwanken zwischen 6 und 6,5, aber der war schon ganz nett.
Mhm.
Okay.
Alright. Na, so viel dazu.
So viel dazu. Kommen wir zum Kinobesuch oder was?
Ja, da ist er. Siebenfach Oscar nominiert.
Siebenfach Oscar nominiert, alter Falter.
Ja. Einer der größeren dieses Jahr.
Spielberg did it again. Nicht zum ersten Mal nominiert, eines seiner Filme.
Nee, ey, das aber, das habe ich mal nachgeguckt. Das ist so krass, ne? Das ist jetzt halt original die sechste Dekade, in der der nominiert ist.
Sechste Dekade, Alter.
Der ist seit den 70ern, ist der regelmäßig in jedem Jahrzehnt nominiert gewesen. Und ja, ja. ist damit der einzige Regisseur tatsächlich, der das hinbekommen hat.
Das ist krass. Obwohl sich die Tonalität seiner Filme ja geändert hat. Also er ist ja so unterhaltungsmäßig macht er nicht mehr so viel. Er ist ja eher so politisch ein bisschen im Dramafach unterwegs. Und was in den 80ern und 70ern Oscar nominiert war, das war ja reines Entertainment. Das war ja Popcorn
ja.
im Kino.
Ja, auf jeden.
Ich wünschte mir, er würde wieder so einen Film drehen. Ja, so unglaublich Beginn der dritten Art. Und weißt du, so einen schönen Sci-Fi-Film mit Herz.
Ja.
Das hat er lange nicht gemacht.
Fände ich auch schön. Ja, stattdessen ist es West Side Story geworden.
West Side Story, ja. Ich hätte, also wenn der jetzt nicht im Oscar-Rennen gewesen wäre, hätte ich ihn mir nicht angeguckt, weil ich das Original nicht kenne.
Mhm.
Und da hätte ich natürlich vorgezogen, erstmal das Original zu sehen, bevor ich mir hier irgendein Remake angucke. Aber nur ist es passiert.
Tja. Und es ist halt tatsächlich wirklich ein Remake. Also kaum was verändert. Mhm. Und ich habe jetzt den alten nicht mehr wahnsinnig auf dem Schirm, aber soweit ich mich da erinnern kann, passiert da so ziemlich genau das Gleiche.
Und das finde ich halt auch schade.
Jetzt spielt das auch noch in der Zeit. Also ich meine, als sie das Musical ist von 57, die haben das wann 61 adaptiert.
Mhm.
Und hat natürlich damals in der Zeit gespielt. Und jetzt adaptieren die das heute und es spielt immer noch in den 60ern.
Und das finde ich halt super albern. Weil,
ich verstehe es nicht, warum?
Weil ich jetzt cool, ich hätte es viel cooler gefunden, das Musical von damals zu sehen, mit den damaligen Stars, so weißt du, mit diesem Hollywood-Charme von damals, wo sowieso immer gesungen wurde in ihrem Film.
Mhm.
Das hat einen ganz anderen Feel. So, warum muss man das jetzt im Jahre 2022 ins Kino bringen und genauso inszenieren?
Ich verstehe es auch nicht.
Mhm.
Echt, kein Plan. Habe ich mich auch leider währenddessen des Öfteren gefragt. Immer so dieses, warum haben die diesen Film gemacht?
Und du kennst das Original. Also ich sehe es genauso und ich kenne das Original nicht mal. Aber klar, definitiv.
Ja, und dementsprechend erstaunt war ich, als ich gelesen habe, wie der so allgemein aufgenommen wird.
Mhm.
Also, der wird ja schon aufs Härteste gefeiert. Sowohl von der Kritik als auch von Fans.
Unglaublich.
Und das ist schon echt irgendwie abgefahren, ne?
Ja, wenn du mich fragst, also das ist definitiv für mich keine Oscar-Nominierung für besten Film. Also bei aller Liebe nicht. Das ist so ein Ausstattungsding, wo ich sage, nominier die Kostüme, nominier das Set-Design, alles fein. Aber als bester Film, vor allen Dingen ein Film, der schon da gewesen ist und der damals schon für den Oscar nominiert worden ist, der fast genauso nachgedreht worden ist mit jungen Schauspielern in der heutigen Zeit, und dann wieder den Oscar im Oscar-Rennen ist.
Vor allem interessant, daran finde ich, ist fast schon ein bisschen paradox, dass jetzt ausgerechnet auch wieder die Figur der Anita Oscar nominiert ist.
Mhm.
Was damals halt auch so war. Ne? Sie hat ja, glaube ich, sogar den Oscar bekommen damals.
Mhm.
Rita Moreno.
Genau.
Moreno.
Die hier auch mitspielt.
Die hier mitspielt, mitproduziert und. Und ich meine, die hat damals den Oscar bekommen.
Die ja, ist, hier das Mäuschen, die Hauptrolle aus West Side Story, die Anita spielt, ist praktisch, nee, Anita ist die Freundin von ihr.
Genau, Anita ist die Freundin, okay. Die jetzt eben hier auch wieder Oscar nominiert ist. Ne? Das ist ja
stimmt,
das,
ja, so war das.
Ariane, wie heißt sie? DeBose?
DeBose.
Die hier, die Anita spielt. Ich hatte die schon, weil ich mal über Schmigedun gesprochen habe, da hat die auch schon mitgespielt. Aber die hatte echt den krassesten Sprung hingelegt, weil die war bei Hamilton im Ensemble.
Okay.
Was beim Musical nicht wie beim Theater, also beim Musical heißt das, dass du quasi zum Hintergrund gehörst.
Mhm.
Und von dort den Sprung, also klar, Hamilton hat vielen Dinge ermöglicht, aber von da den Sprung in diese Nebenrolle und dann Oscar nominiert, finde ich irgendwie schon geil.
Aber, muss man an der Stelle aber mal sagen, dass sie auch gut war.
Ja, ja, natürlich.
Also ich habe einige Kritikpunkte an anderen Darstellern, aber
nee, sie ist ein Highlight.
Also wenn man jemanden für einen Oscar nominieren sollte aus dem Film, dann definitiv sie.
Sehe ich genauso. Hm. Ich finde es irgendwie lustig, dass das halt so zu der damaligen Version passt. Ne? Also weil Rita Moreno halt auch für genau diese Rolle den Oscar bekommen hat, ist schon irgendwie lustig.
Hm,
und was ich nicht wusste, ist, dass Rita Moreno, die ist EGOT-Trägerin, ne?
Was heißt das?
Na, es gibt, glaube ich, ganze 15 Leute, meine ich, die einen EGOT haben. Also das sind ja quasi alle großen Preise einmal abgesahnt, ne? Emmy, Grammy, Oscar, Tony.
Ah, das ist so der Grand Slam.
Genau.
Okay.
Nennt sich EGOT, also ne, wegen diesen
Anfangsbuchstaben. Ja,
und da gibt's nicht viele. So sind 15 Leute.
Ja, die war ja, glaube ich, bei La Dolce Vita war sie schon zu sehen am Tanzen und Singen und hat ja danach eine riesen Hollywood-Karriere gemacht, ist ja seitdem ständig irgendwie präsent gewesen. Spielt ja bei Oz auch die Gefängnispsychologin, habe ich dir erzählt, in den 90ern. Mhm. Und hat jetzt, glaube ich, ihren 90. Geburtstag oder so gefeiert, oder? Wenn ich mich nicht täusche.
Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Sie ist
ich glaube, sie ist 90 geworden und hat hier immer noch eine Gesangs- und Tanznummer.
Ja. Ja, und spielt hier eben eine wirklich kleine Nebenrolle namens Valentina. Und damit haben die so ein bisschen eine männliche Figur ersetzt aus dem Original, aber sei es drum, ja. Regisseur eben Steven Spielberg und Autor Tony Kushner, der ja auch schon Lincoln und Munich und sowas geschrieben hat. Mhm. Schon krass. Und tatsächlich Kameramann, ne, DOP, auch wieder Janusz Kaminski, der, glaube ich, das ist schon die 15. Zusammenarbeit mit Steven Spielberg. Also der hat ja hier auch schon Schindlers Liste.
Und wollte gerade sagen, der James war bei Schindlers Liste und sowas schon dabei, ja.
Ja, ja. Mhm. Die ganzen großen Bilder für Spielberg gemacht und ist hier auch wieder am Start. Und deswegen, also optisch, kann man dem Film wenig vorwerfen.
Mhm. Sehe ich auch so.
Was ich nicht so richtig verstanden habe, ist, warum die das wie so ein Mikrokosmos aufgezogen haben. Also klar, ist natürlich schon auch ein bisschen vorgegeben durchs Original, aber hat sich das für dich nicht auch so angefühlt, als wären diese 20 Blocks, die hier erzählen, halt irgendwie gefühlt zwei Häuser?
Ja, das ist so ein bisschen wie, wenn auf der Theaterbühne einfach irgendwie der Hintergrund so reingeschoben wird.
Ja, weißt du,
wenn
oder?
Dann irgendwie, okay, jetzt kommt der Laden einfach mal so reingeschoben und ja. Dann kommt irgendwie der Häuserblock reingeschoben. Also mit Mikrokosmos liegst du vollkommen richtig. Das
und ich frage mich halt, ob das Absicht war, dass es quasi, wir wollen, dass es sich wie ein Musical von der Bühne anfühlt.
Mhm, vielleicht.
Und den Raum so beschränkt erzählen oder so, aber dadurch hat es für mich halt so wenig Realistisches, weißt du, also es ist halt so null geerdet, es ist halt super artifiziell von vorne bis hinten und hat damit natürlich schon einen krassen Musical-Touch.
Aber finde ich nicht zwangsläufig negativ. Also es gibt Filme, wo das super funktioniert hat, die halt so, wo es auch nach Theaterkulisse aussieht und die in begrenzten Locations gespielt hat, sowas wie Little Shop of Horrors und so,
ja.
Aber das trotzdem einen super Film gehabt.
Ja, ich will das auch nicht, ich sage nicht, dass das generell schlecht ist. Ich frage mich hier nur, warum die diesen Ansatz gewählt haben. Mhm. Also ob eben da vielleicht der Plan war, dass sich das eben auch so anfühlen soll. Bisschen, also jetzt nicht wie eine Bühnenproduktion, aber dass es halt dieses super Artifizielle von einem Musical hat.
Ja, vielleicht um ein bisschen dem alten Hollywood zu huldigen. Dass du so eine Straße halt wie eine Kulisse hattest, weißt du, wo die Häuserfassaden halt aufgebaut worden sind. Mhm. Und dass das zwar so episch war und groß und von oben gefilmt, so als Topshot, aber trotzdem halt so ein bisschen Bühnencharakter hatte oder so ein bisschen so dieses Hollywood-Studiosystem aufleben lassen, vielleicht deswegen.
Also eine Hommage in die Richtung habe ich auf jeden Fall an sehr vielen Stellen erkannt. Mhm. Deswegen, das kann sehr gut sein, dass das der Ansatz war. Ich weiß noch nicht, ich war zwischendurch immer wieder so, habe ich mich wirklich oft gefragt, warum das und so. Ja, weiß nicht, war nicht so, der hat mich nicht so wahnsinnig in seinen Bann gezogen, leider.
Nee, geht mir auch so.
Aber sollen wir vielleicht erstmal kurz anreißen, worum es hier geht, für alle, die West Side Story noch nie gehört haben. Wir befinden uns eben in den 60ern in Uptown New York und Gentrifizierung macht sich breit, da werden ganze Häuserblocks platt gemacht, was zur Folge hat, dass da ein Großteil der Menschen, die dort leben, sind Puerto Ricaner oder puerto-ricanischer Herkunft. Und die Amerikaner, die es da gibt, die haben eine Gang formiert namens Jets und drangsalieren da die Puerto Ricaner, die sich dann auch zu einer Gang formieren namens Sharks. Und ja, die rivalisieren dann, bis der Arzt kommt und dann gibt's im Endeffekt so eine Romeo und Julia Geschichte. Aus den, von den Jets gibt's einen Herrn namens Tony, der verliebt sich in die Schwester des Anführers der gegnerischen Gang namens Maria.
Und diese Liebe wird natürlich von beiden Seiten nicht gerne gesehen.
Natürlich nicht. Mhm. Und Tony wird zu allem Unglück von Ansel Elgort gespielt.
Zu allem Unglück. What the fuck?
Ja, weil, also tut mir leid, der hat mir wirklich nicht geholfen bei der Nummer.
bist du jetzt dabei, bist du auf meiner Seite, die Petition zu unterschreiben?
Du, ich habe noch nicht so viel Hass wie du für den übrig, aber ich fand den ja noch nie.
Nur Hass für ihn.
Ich
nur.
Fand, also weißt du, es gibt Filme, wo ich den ertragen konnte, aber ich habe noch nie wahnsinnig viel für den übrig gehabt.
Okay.
Und hier ist es jetzt aber wirklich so, dass ich mich spätestens, als er da die Leiter hochklettert, dachte, das wäre jetzt schon ganz geil, wenn er runterfliegen würde.
Hat er nicht selbst vorgeschlagen, dass er keine Sicherung irgendwie haben wollte in dieser Szene?
Ja, fand ich dann auch lustig, als ich das gelesen habe. Ich
hätte
da Pro gewesen. Das doch mal gemacht.
Wie geil. Gib doch dem Mann, wenn er keine Sicherung will, dann lass ihn doch machen, er ist doch Schauspieler. Vielleicht liegt er auf dem Kopf.
Wie geil, ey, wie bei diesem, eher dürftigen, dieser Komödie hier mit De Niro und Zach Braff.
Ja.
Wo De Niro immer alles dran setzen will, dass der eine Schauspieler irgendwie verunglückt am Set.
Ach so, das Ding mit Tommy Lee Jones, ja.
So wärst du dann auch, besorgst dir einen Job am Set in der Hoffnung, Ansel Elgort verunglückt.
Das ist so eine Hackfresse, Alter. Der ist so scheiße.
Ja, aber untalentiert finde ich ihn ja nicht.
Ne? Also ich bin ja bei dir. Bei Baby Driver fand ich ja richtig gut.
Mhm.
Und da bin ich aber bei dem Zeitpunkt, dass ich sage, der Film hat mir so gefallen und die ganzen Nebencharaktere und die Musik haben mir gefallen, dass ich ihn halt ignorieren kann.
Dass er untergegangen ist.
Da toleriere ich ihn.
Ja, ja.
Aber andere Filme, die er tragen soll, so, weißt du, wo ich halt mit ihm mitfühlen soll. Ey, die Chemie zwischen ihm und der Hauptdarstellerin war auch total off. Und da lobe ich mir halt La La Land mit, wo Emma Stone und Ryan Gosling waren halt phänomenal, so, ja, von der Chemie. Da gibt's
X-Gegenbeispiele. Also,
die waren halt mega, da hast du richtig,
ja.
Das, hast du abgenommen. Und hier, Alter, naja, keiner Sekunde.
Jetzt ist ja diese Rachel Zegler, die Maria spielt, die ist halt wirklich 18. Ne?
Mhm.
Und ich finde nicht nur, dass man das schauspielerisch merkt, es ist halt vielleicht auch da ein Problem mit der Chemie zwischen Ansel und ihr, aber das ist halt, da haben sie offenbar keinen großen Wert drauf gelegt, dass die Chemie zwischen den beiden irgendwie greifbar ist.
Weil, aber sollte da nicht drauf Wert gelegt werden bei der Story?
Naja, also nach allem, was ich so gelesen habe, war der Fokus, glaube ich, schon sehr stark auf Optik und Singen.
Mhm.
Und ja, da bringt sie wahrscheinlich alles mit, was eine Maria mit sich bringen muss. Und ich meine, Spielberg als großer Fan des Musicals sagt selber, er hat noch nie, und da schließt er Bühnen mit ein, noch nie eine bessere Maria gesehen.
Wow.
Und ich finde, an diesem Film und auch vor allem daran, wie er aufgenommen wird, merkt man sehr stark, wie Musicals in den USA einfach anders in der Kultur verankert sind.
Mhm.
Ne, also hier gibt es halt leider einfach diese wahnsinnig doofe Trennung zwischen Musical, Bühne, Film, Fernsehen. Und in den USA ist es halt sehr viel mehr alles eins. Und da gehen die anders ran. Also da wird dann eben auch so ein Schauspiel im Musical sehr viel ernster genommen als hierzulande. Und es wird auch anders gefördert und so weiter. Und deswegen sind die, glaube ich, auch empfänglicher, auch wenn das jetzt hier so ein Wiederaufleben dieses alten Hollywoods ist,
mhm.
ist der Amerikaner an sich, glaube ich, sehr viel empfänglicher für Musical-Filme. Weißt du? Weil es eben anders in der Kultur verankert ist. Weil nach allem, was ich hier so, ehrlich, ich habe mir ein paar Kritiken durchgelesen, sowohl von eben Leuten, die das beruflich machen, als dann eben auch auf Letterboxd von irgendwelchen Normalsterblichen. Und das ist ja so krass, ne? Also wie die da zum Teil ausflippen von wegen, ich habe Rotz und Wasser geheult und ach Gott, ist das romantisch und die beiden und so und...
Ja, als du mir da die Punkte geschickt hast von IMDb und Metascore und so, dachte ich so, Alter, was ist denn da los?
Ja.
Ich habe das auch nicht mitbekommen, dass der so gehypt wird.
Und das Wahnsinn. Hat, glaube ich, einfach sehr viel zum einen mit dem Erbe dieses Films zu tun, von dem Original halt, und aber eben auch mit dieser generellen Bereitschaft für so Musical-Stoffe in den USA.
Aber ich meine, gerade wenn so Filme geremaked werden oder wenn es so ein Erbe gibt von einem großen Film, der halt anerkannt ist und der gefeiert worden ist, gerade da sind doch die Kritiker normalerweise am Zerreißen.
Das hat mich auch total irritiert, dass da nicht, also es war wirklich halt so, 9 von 10 Leuten völlig begeistert und dann hast du zwischendurch mal einen gefunden, der auch so ein bisschen auf der Warte war. Aber ich hätte auch gedacht, wo sind denn die ganzen Leute, die aufschreien, die sagen, warum wurde dieser Film gemacht? Wer braucht eine Neuauflage oder mehr oder weniger ein 1:1 Remake von einem Film aus den 60ern?
Mhm.
So, warum?
Ich habe in meinem Leben noch nie ein Highschool Musical gesehen, irgendeins von diesen Filmen. Aber wenn die mal so einen Sonderfilm machen würden über die 60er oder wo einer so irgendwie auf den Kopf kriegt und dann ins Land der Träume wandert und dann träumt, dass er in den 60s ist, dann wäre es wahrscheinlich so ein Film wie die West Side Story Version von Spielberg. Das war für mich so High School Musical.
Ja.
Also.
Hey, ich bin hier wirklich krass hin und her gerissen, weil was ich geil fand und das hat man schon gemerkt, am Film, dass die Leute, die hier gesungen und getanzt haben, Ansel Elgort mal ausgenommen, die sind vom Musical. Die sind von der Bühne. Du merkst, dass die eine klassische Ausbildung haben, dass da Substanz dahinter ist, dass die das können.
Durchaus.
Weil hier waren schon, das war für mich auch so das Highlight des Films, manche Choreografien und wie sie gefilmt wurden, waren schon ziemlich geil. Und auch da wieder natürlich, ne, so krasse Hommage ans alte Hollywood, aber hier diverse Tanznummern kamen schon sehr episch daher und waren entsprechend gut. Mhm. Aber eben auch, weil die Leute halt wirklich vom Fach sind. Du merkst es so, das ist handwerklich, weil du hast Totalen gehabt, wo alle, die im Bild waren, gut zu sehen waren und getanzt haben und da hat alles gestimmt. So,
das
sind einfach handwerklich gute Leute. Und das macht eine Menge aus bei so einem Film. Ne? Mhm. Als wenn du das alles über einen schnellen Schnitt löst und Hauptsache da irgendwelche Stars drin hast. Und
fand ich auch. Ist auf jeden Fall dynamisch inszeniert worden. Und
das tut der Sache gut, weißt du? Und dann ist, kann ich problemlos verzeihen, dass da 90% Fressen dabei sind, die ich nicht kenne. Mhm. So, das ist vollkommen fein, weil die wirklich gut sind in dem, was sie machen. Jetzt ist aber halt trotzdem die Inszenierung mit dem Pathos, also der steckt da halt einfach drin im Ursprungsstoff. Und da machen die auch keinen Bogen drum. Also ich finde, es ne, ist nicht so, als hätten die hier irgendwie versucht, da den Schmalz rauszunehmen oder das irgendwie ein bisschen geerdeter zu gestalten oder so, sondern voll auf die 12.
Und ich glaube, du tickst ja so ähnlich wie ich, dass du Filmen aus den 50ern oder 60ern sowas verzeihst, wenn die mal ein bisschen zu schmalzig sind.
Ja,
oder
weil die sind
zu schmülzig,
halt,
weil das war die Zeit damals.
Das ist ein Produkt seiner Zeit eben. Ja.
Richtig, aber wenn das heute gedreht wird, dann müssen die sich auch Kritik einstecken, weil du kannst Filme nicht mehr so drehen wie damals.
Und deswegen finde ich es ja so schade, dass der es wirklich zu keinem Zeitpunkt geschafft hat, mich wirklich in seinen Bann zu ziehen. Mhm. Ich war da nie hundertprozentig drin.
Ich bin da bei dir. Ich fand auch die Tanzszenen und die Nummern sind natürlich toll. Ich kannte jeden einzelnen Song daraus, obwohl ich den Originalfilm nie gesehen habe.
Das ist auch sowas, ja.
Also ein phänomenaler Ohrwürmer.
Die Hitdichte bei West Side Story ist schon krass.
Mega gut, ja. Aber gut, für Glee würde ich jetzt auch nicht ins Kino gehen, für so eine Episode. Also er macht schon was her, so ist es nicht, aber...
Das ist ja dieser Riesenkonflikt, den ich habe. Weil
Story
du kannst den so, hier halt handwerklich, also
kannst
wenn man jetzt mal vom Schauspiel absieht, weil das ist eben auch sowas, ich glaube, das ist eben auch bewusst so auf Musical inszeniert, schauspielerisch, weil das trieft's ja aus allen Ecken und Enden, ne, der Pathos. Da werden Sätze rausgehauen und die bleiben dabei bierernst. Ey, ich hab mich am Set so kaputt gelacht, Alter. Mhm. Now, was sagt er? Now I know hate, so I can kill. Ansel. Ja, also.
Ansel vor Oscar.
Es ist stellenweise wirklich, fand ich auf Letterboxd auch sehr schön. Einer hat einfach nur geschrieben, cancel Elgort.
Ziemlich geil. Gefällt mir.
Ja, dachte ich mir.
Such den nachher und like den.
Mhm. Ja, ansonsten, neben Ansel Elgort haben wir noch Corey Stoll, den man bestimmt kennen könnte.
Der wiederum guter.
Der macht das sehr solide und da ist mir aufgefallen, die Maske ist tatsächlich sensationell und die ist noch nicht mal Oscar nominiert. Weil wir können vielleicht mal vorlesen, achso, ganz kurz, muss ich eigentlich zur Handlung noch irgendwie was weitererzählen? Ne? Die beiden verlieben sich und natürlich ist das problematisch, weil rivalisierende Gangs und dann eben Romy und Julia.
Das ist übrigens auch ein Problem, dass du so ein Gang-War hast und dann ist aber so anstatt Messerstecherei oder wir kloppen uns jetzt oder schlagen uns auf die Fresse, Dance-Off. Erstmal Dance-Off, weißt du? Wo ich dann auch denke, weiß nicht, also bei Les Miserables hat mir das gefallen. Du hast die französische Revolution, die haben dich beschossen und dann fing die an zu singen. Das hatte irgendwie so was Episches. Mhm. Aber hier irgendwie denkst du so, Alter, ich würde jetzt nicht mit dir tanzen. Ich würde dir auf die Fresse hauen in diesem Moment, so, weißt du? Und das ist komisch, so diese.
Ja, aber das meine ich eben mit diesem artifiziellen.
Ja, klar.
Das Ding musst du kaufen. Das ist halt eben dieses Märchen-Musical, was hier aufgemacht wird. Und das wird deswegen, das finde ich ja so krass, weil eben. Alles, was ich gelesen habe, ist da wirklich maßlose Begeisterung.
Das ist komisch.
Und da sehe ich halt, dass selbst jüngere Leute in den USA, die sind anders verbunden generell mit diesem Musical-Stoff oder mit generell mit dem Medium Musical.
Stell dir mal vor, Blood in, Blood out wäre ein Musical.
Ja, ja, eben.
Hätte dir das gefallen?
Ja, fände ich super.
Statt Drive-By fängt er an zu singen aus dem Fenster.
Ja, Mann. Die Vatos Locos.
Okay.
Singen jetzt, ja.
Ja, entschuldige, wir waren bei Corey Stoll, bei der Maske, die Maske ist übrigens auf die Frisur bezogen, weil der Typ hat normalerweise eine Glatze.
Eben.
Und der hat diese Haare und der sieht super echt aus.
Unglaublich.
Mega.
Hab noch nie so eine gute Perücke bei Corey Stoll gesehen. Also ja, wirklich auffällig. Aber ansonsten, wie gesagt, es ist halt sehr viel Pathos, aber das, was hier handwerklich für so ein Musical gemacht werden muss, ist hier natürlich alles wahnsinnig gut gemacht worden.
Ja.
Ja, ich bin da so hin und her gerissen. Wie ging dir das da? Also wo landest du da schlussendlich mit deinen Punkten? Weil ich kann das nicht guten Gewissens empfehlen, weil ich immer sagen würde, guck dir das Original an.
Mhm.
Trotzdem würde ich sagen, wenn du hier ein krasser Fan von der Materie bist, kriegst du hier wahrscheinlich zu 100% das geboten, was du sehen willst.
Ja, es ist natürlich für Millennials oder für wirklich extrem junge Leute, die gar keinen Bock haben, sich alte Filme reinzuziehen oder irgendwie Schwarz-Weiß-Filme gucken oder Musicals aus den 50ern, 60ern, die lernen natürlich diesen Film kennen oder bekommen den Stoff halt im Kino präsentiert, die hätten sich wahrscheinlich niemals das Original angeguckt. Für die ist das fein.
Mhm.
Aber jemand, der auch interessiert ist an der Filmgeschichte, und ich sage ungesehen, dass ich das Original hundertprozentig vorziehen würde, weil du die Musical-Stars von damals, Golden Hollywood und so, hat einen ganz anderen Touch, da verzeih ich viel mehr.
Ja, da wurden halt, das war halt eine andere Herangehensweise. Du hast beim Original halt ganz viele der Songs wurden nachvertont.
Ne? Richtig,
da gab es dann halt Studiosänger, die den Singpart übernommen haben.
Mhm.
Aber eben, dafür hattest du dann ein paar Gesichter, die du kennst. Das
meine und du weißt, was ich meine. In den 50ern, 60ern, ich meine, selbst wenn du gesehen hast, du hast gesehen, dass es Kulissen sind im Hintergrund oder dass es irgendwie so ein gemalter Hintergrund ist. Aber es war cool, weil es ist das alte Hollywood. Weißt, das ist das goldene Zeitalter, da war das so.
Mhm.
Aber wenn du heute eine gemalte Kulisse im Hintergrund siehst, dann denkst du so, ernsthaft?
Ja, es ist so ein bisschen komisch. Und dann haben die halt hier auch, weil das ist auch so wie so ein Ding, ne? Einerseits lassen sie es in der Zeit, in der es ursprünglich gespielt hat. Mhm. Und dann gehen sie aber hin, tauschen manche Rollen im Geschlecht aus. Und dann gibt's natürlich auch noch eine Figur, die non-binary ist. Ich auch dachte, warum hat es die jetzt gebraucht? Ja, weil wir uns im Jahr 2022 befinden.
Deswegen sollte die Figur non-binary sein, ja? Ich war mir nicht sicher.
Naja, das ist ja das Ding. Die wollte ja bei den Typen, bei den Jets mitmischen und wurde dann aber von dem einen als Lesbe, von dem anderen als Freak bezeichnet und so weiter. Natürlich wurde es thematisiert, dass die nicht so richtig dazu passt, weil sie eigentlich kein Mann ist oder whatever. Und ich habe nachgeguckt, die Schauspielerin ist eben non-binary und das wurde natürlich drauf abgezielt und das fand ich, das sind alles so Sachen.
Bisschen Zeitgeist.
Das musste dann noch mit rein, weißt du, aber ansonsten beschäftigen uns wir wirklich mit völlig altertümlichen Rollenklischees.
Absolut. Hier geht es natürlich um die Macho-Boys, ja, die versuchen ihre Schwestern zu beschützen und ihr Revier zu markieren und so, naja, okay, das ist halt... Das ist halt die Story, aber handwerklich gibt es hier nichts vorzuwerfen. Songs sind geil.
Am geilsten finde ich ja, also ich will jetzt natürlich nicht das Ende spoilern, aber mal so rein dramaturgisch, ne, wie das auch geschrieben ist. Ach so, du hast gerade das und das gemacht, was für mich eigentlich hochtraumatisch ist. Alles klar, nächste Szene, lass ficken. Ich auch denk so, really?
Das stimmt.
Das war das, was es gebraucht hat. Okay.
Ja, das war ein bisschen unharmonisch. Wie die dann irgendwie, dass die dann noch näher zusammenkamen, so praktisch nach einem bestimmten Moment, wo ich dachte, hä?
Ja.
Müsste sie nicht sonst wohin schicken?
Mhm.
Das war seltsam.
Tja, Prioritäten.
Ja. Geht doch nichts über ein gutes Nimmerchen.
Ja, ja.
Mit okay. Ansel.
So, dann cancel Elgort. Dann lese ich mal vor, was hier die Oscar-Nominierungen sind, weil du hast schon gesagt, der wird als bester Film nominiert. Dann ist eben die Dame, die Anita spielt, hat eine Oscar-Nominierung für die beste weibliche Nebenrolle.
Mhm.
Production Design ist nominiert, Sound ist nominiert, Kostüm, Kamera und Regie. Gess schüttelt nur mit dem Kopf, ey.
Naja, ich überlege gerade. Also der Schauspiel-Nebendarsteller-Nominierung, habe ich gesagt, geht klar. Kamera geht klar, Sound geht klar, Set-Design, das geht alles klar. Spielberg als Regie für den Film. Weiß ich nicht. Ich sehe da nicht eine bestimmte Handschrift. Oder klar, gehört ein bisschen was dazu, so einen Film zu koordinieren als Musical. Aber dann glaube ich, dass Tick-Tick-Boom eher als Regie-Oscar hätte nominiert werden müssen. Wenn du jetzt im direkten Vergleich bist.
Ja.
Weil da ist einfach mehr, da sind mehr Skills drin.
Und, und das war für mich ja auch so eigentlich der größte Gesichtspunkt, den Film überhaupt sehen zu wollen, erkenne ich hier irgendwie eine Spielberg-Handschrift.
Richtig.
Aber so.
Hätte doch jeder sein können, der den inszeniert. Oder von Baz Luhrmann bis, weiß ich nicht wer. Also.
Ja, also eben.
Ich glaube, Spielberg hat halt selber so ein bisschen Bock, so ein Musical zu machen, und dann sucht er sich halt so ein klassisches aus.
Das war es auch dann. Das ist auch das, was ich unmittelbar nach dem Kino meinte. Der muss irgendwie einen speziellen Bezug zu West Side Story gehabt haben, sonst hätte der den jetzt nicht gemacht, weil den Film braucht es überhaupt nicht.
Ja.
Und das war ja wohl auch so, ne? Das hat irgendwie hat den Film seinem Vater gewidmet, und der war Riesenfan, und der wollte wohl schon immer mal eine Adaption von West Side Story machen.
Ja, kurz davor verstorben mit 102 Jahren.
Da kann man auch mal sterben.
Okay.
Findest du nicht mit 100?
Sagt er pragmatisch.
Ey, mit 102 ist doch mal gut. Also.
Da kann man auch mal sterben.
Ja.
Ist doch mal gut.
Wie alt will man denn noch werden?
Ja, du weißt, dass ich 120 Jahre alt werden will. Also meine Ziele sind hoch.
Ach so.
Ich will diesen Podcast noch 70 Jahre machen.
Okay. Methusalem. Na dann. Ja, du, mich wirst du dann irgendwann austauschen müssen. Also ich werde nicht so alt.
Sag doch nicht sowas.
Ja, also, naja gut. Sehen wir dann. Gucken wir mal.
Ich werde dich schon aufpäppeln, wenn du hier irgendwie abklappst oder so.
Reden wir mit 80 nochmal drüber. Das schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal.
Oh Gott, oh Gott. Okay, ja, dann.
Ob der That's What She Said Button immer noch aktuell sein wird in 30 Jahren? Wahrscheinlich, oder?
Auf jeden, der wird nicht alt.
Ist der Dauerbrenner.
Sollen wir mal was zu den Zahlen sagen? Die sind hier natürlich
sensationell.
Oder ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas, was ich noch loswerden wollte? Weil ich fand schon ein paar Sachen auffällig nervig an dem Film. Aber ich glaube, jetzt noch weiter auf Ansel Elgort rumzuhacken.
Das ist so ein Spasti.
Ist auch sinnfrei, ne?
Ja, ist wirklich sinnfrei.
Ja. Achso, aber Stephen Sondheim, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, weil der hat hier natürlich die Texte beigesteuert für auch schon das Ursprungsmaterial und so weiter. Und das ist jetzt nämlich genau das Ding. Der ist am 26. November letzten Jahres gestorben.
Hat eine Privatpreview bekommen, ne?
Genau, hat noch den Final Cut gesehen, den als besser als das Original befunden, was ich sehr krass finde, ne? So viel dazu.
Mhm.
Aber dann eben wenig danach gestorben. Stephen Sondheim.
Du sollst nicht lügen, hat da jemand gesagt.
Mhm. Ja, eben.
Und streckte ihn dahin. Nein, das war ich natürlich nicht.
Geil. Karma's a bitch.
Ja.
Bam. Ja, und John Williams haben sie dann auch noch konsultiert, weil der beim Original am Klavier saß, ne? Beim Soundtrack damals. Das war ja auch schon hier bei den glorreichen Sieben, war er ja auch im Ensemble am Klavier. Und das war er eben auch bei West Side Story. Dann haben sie ihn hier dazugeholt. Aber auch da wieder, ne? Also klar, ist wahrscheinlich neu arrangiert, so Medleys anders gemacht, hier und da. Aber ansonsten, also an den Noten hat sich ja nichts geändert.
Habe ich erwähnt, dass John Williams bei Superman komponiert hat? Ja, wa?
Nee.
Habe ich vergessen zu erwähnen?
Ich glaube schon.
Diese epische Filmmusik von John Williams habe ich vergessen zu erwähnen.
Ich habe gerade
überlegt, ob ich es gesagt habe.
Ja, Mann, das ist fett. Echt, das ist von John Williams. Klar, stimmt.
Ja, klar.
Wo du es sagst.
Krass.
Ja, der ist gut rumgekommen.
Na, der hat, also was epische Filmmusiken angeht, da ist er der King.
Würde ich auch sagen, ja.
Muss man ihm lassen.
Ja, ich bin echt ein Stück weit beruhigt, dass dir das ähnlich ging bei West Side Story.
Ja, wir sind, glaube ich, nicht so weit voneinander entfernt, kann ich mir vorstellen.
Ja, sehen wir dann punktemäßig.
Das sehen wir dann.
Also, du hast so ein Fazit für mich? Gefühlt habe ich irgendwie die ganze Zeit geredet.
Fazit. Ansel wegschmeißen.
Ja. Ja, aber jetzt was so Empfehlungen angeht. Wenn jetzt dich einer fragt, soll ich mir West Side Story angucken?
Ist wirklich ein Musical für Millennials. Ich sag's, wie es ist. Also jeder, der älter ist, wird das Original vorziehen. Ich verstehe die guten Zahlen nicht. Da kann ich halt, weiß nicht, ich verstehe nicht, woher diese guten Zahlen von den Kritikern kommen und so. Das ist normal so ein Film. Da wäre ich mir sicher, dass die hier kein gutes Haar dran lassen. Weil der hat ja kaum was Neues hier reingebracht, Spielberg.
Nee, finde ich auch nicht.
Das verstehe ich halt nicht.
Aber ich versuche immer noch, dich irgendwie einzutakten. Ist das denn was, wo du sagst, okay, die handwerkliche Komponente, so, die kriegt schon auch noch Punkte von dir?
Ja, ich habe schon im Kino ein bisschen Spaß gehabt, weil ich natürlich die Songs und so finde ich schon alles gut und die Ausstattung und die Technik. Und ich persönlich bin ja auch kein Musical-Gegner, darfst du nicht vergessen. Ich bin ja, mag ja Musicals. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, oh, Musicals finde ich voll scheiße. Aber das ist nicht mein Favorite.
Mhm.
Aber ist schon.
Wir werden sehen.
Ja, also wirklich sehr verhaltene Empfehlung.
Mhm.
Eingeschränkt. Nicht für jeden.
Okay.
Und erst recht nicht, wenn man Musicals nicht mag, dann würde ich ihn schon mal gar nicht empfehlen. Da gibt es ganz andere Kandidaten, wo ich sage, versuch's mal damit.
Nee, aber das ist auch, wer guckt sich denn West Side Story an, wenn er Musicals nicht mag?
Hey, Leute, die zum Beispiel wie wir jeden Oscar-Kandidaten sehen wollen.
Ach so.
Als ich hier Ansel in der Besetzung gesehen habe, hätte ich mir den Film auch niemals angeguckt. Mhm. Hab's jetzt nur gesehen, weil der im Oscar-Rennen ist.
Okay, ja klar.
Weiß man nicht. Oder Schwiegermutti nimmt einen mit ins Kino oder sonst was. Na gut.
Tja. Mensch.
Okay, jetzt müssen wir gegenseitig raten.
Ja. Hau raus. Wobei, Zahlen wollte ich ja erst noch sagen, ne?
Ja,
die haben wir noch gar nicht verraten. 7,8 hat er aktuell auf IMDb. Metascore ist bei 85. Und das sind nicht gerade wenig Reviews. Ich habe nachgeguckt.
Mhm.
Rotten Tomatoes 8,3 von der Kritik. Auch das ist sehr gut. 4,6 von 5 vom euphorischen Publikum. Letterboxd 4,0. Halleluja.
Okay, ich fange einfach an und sagst, du bist bei 6,5.
Das ist falsch. Ich sag, du bist bei 5,5.
Das ist falsch.
Wie weit war ich denn daneben?
Du warst einen halben Punkt daneben. Ich bin bei einer 6.
Okay.
Wie weit bin ich daneben?
Ein Punkt. Ich bin bei 5,5.
5,5 nur von dir? Da gibst du weniger als ich. Das hätte ich ja nicht gedacht.
Was denn jetzt los?
Das hätte ich ja echt nicht gedacht. Ich war mir sicher, dass du einen halben Punkt versöhnlicher bist oder so.
Naja. Also 6 von dir, 5,5 von mir.
Ja.
Wow. Krass, aber ich finde es trotzdem schön, dass wir das ähnlich grottig aufgefasst haben.
Ja. Also eine 6 oder eine 5,5 ist jetzt kein grottig.
Nee,
aber für den Spielberg-Film.
Also für einen siebenfach Oscar-nominierten Film.
Genau, für Alter, siebenfach Oscar-nominiert und im Rennen als bester Film für den wichtigsten Filmpreis der Welt.
Das unglaublich.
Ist, ne? Das ist zu dünn.
Ja. Naja, nee, also. Klar. Schön, da sind wir uns einig.
Sehr gut. So, jetzt haben wir uns selbst auf unser Stichwort gebracht. Wir haben nämlich vergessen, die Filme zu erwähnen, die wir in der Support-Episode erwähnt haben. Jetzt habe ich schon gesagt, ich habe über Richard Donners Superman geredet aus den 70ern.
Ja, praktisch, siehst du?
Ja, und du hattest zwei sehr empfehlenswerte Comedies.
Ja, The Sitter und Home Team.
The Sitter und Home Team. Also
nicht. Hier
Bad Sitter heißt er.
Ach so,
Deutsch, glaube
ja,
ich. Ja,
genau.
Ja, und ich hatte noch einen Animationsfilm aus den DC-Studios und zwar Green Lantern First Flight.
Mhm.
Diese vier Filme haben wir in der Support-Episode präsentiert. Wer Bock hat, gern bei Patreon und Steady reinhören. Da gibt es jeden Sonntag extra Stoff.
Genau das.
Terrific.
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 Und jetzt weiter mit normalen Programmen, würde ich sagen.
Ja. Wer ist denn dran?
Du bist wieder dran.
Ah, ja. Okay. Dann bringen wir mal hier Hongkong Kino.
Mhm. Fan Hongkong Fui. Aus welchem Jahr?
Aus dem wunderschönen Jahr 1977.
Okay.
Kommt dieser Film. Und ich habe das neulich schon mal angeteased. Das ist Executioners from Shaolin.
Jetzt kommen die ganzen 17 Samples, die du rausgehauen hast.
Nee, keine Sorge. Aber du hast also recht, zumindest ist aus dem Film eben das, was du eben angezweifelt hast hier.
Tiger Style.
Ziemlich geil.
Der. Tiger Style. Und auch der hier.
You're using the Tiger Style to lead your attack.
Nicht schlecht.
Ja, deswegen, das ist eben einer dieser Filme, die ich mir nicht im Original angucke, sondern in der englisch synchronisierten Fassung, weil ich das immer geil finde, da von irgendwelchen Textstellen überrascht zu werden, weil ich sie von irgendwelchen Wu-Tang-Alben kenne.
Mhm.
Finde ich großartig. Und ja, alles, was auch nur ansatzweise mit Tiger Style zu tun hat, ist wahrscheinlich aus diesem Film, weil dieser Style spielt hier eine zentrale Rolle. Es fängt wie für den Regisseur wohl typisch, habe ich gelesen, weil Chia-Lung Lu, der hat nur 26 Regie-Credits,
mhm.
hat aber so davon ist so ziemlich jeder 36 Kammern-Film dabei.
Alle gesehen.
Ja, siehst du, da, die sind in seiner Filmografie. Und der Herr hat aber auch 129 Acting-Credits und war auch in den meisten dieser Filme dabei. Also deswegen schon gut rumgekommen. Aber jetzt, was Regie angeht, eben nur 26 Credits.
Mhm.
Der Autor, Alter, der hat nämlich auch bei all diesen 36 Kammern-Filmen und so weiter schon das Drehbuch beigesteuert. Quang Ni, der hat halt original 233 Credits, Alter. Autoren-Credits. What the fuck, Mann.
Fleißiger Bursche.
Oder? Also, Alter. Ich finde es so krass. Mal kurz 233 Drehbücher verfasst. Unglaublich. Naja, jetzt, was ich gesagt habe, ist, der für den Regisseur ist relativ typisch. Der macht das wohl ganz gerne in seinen Filmen, dass er mit einer Kampfsequenz anfängt, die vor so einem einfarbigen Backdrop ist. Mhm. Das heißt, wir haben hier einen komplett roten Raum, aber echt so schwach beleuchteter, dunkler, roter Raum. Und sehen da den Kampf zweier Meister, die gegeneinander antreten, die eben unterschiedliche Stile haben. Mhm. Jetzt ist es so, dass der eine, The White-Browed Hermit, den kennst du aber auch, Alter, Lilo, der hat halt auch 239 Credits. Die Fresse hast du, also den kannst du fast nicht, um den kommst du fast nicht rum, wenn du einen Film aus der Richtung guckst.
Ist das der Erzfeind von Drunken Master, der so ganz lange graue Haare hat und so einen grauen Schnäuzer, so einen grauen Bart? Ja, genau. Den habe ich natürlich schon oft gesehen.
Ja.
Habe ich mir gedacht.
Und der Clou an dieser Figur ist, der Herr ist Eunuch.
Okay.
Was er sich sehr... Ja, nee, nicht wirklich, weil das damit fängt eben diese Kampfsequenz am Anfang, damit gewinnt er das Ding nämlich auch, weil der andere tritt ihm unten rein und er klemmt einfach nur den Fuß ein und schleift ihn dann so über den Boden und gibt ihm halt entsprechend. Also das ist was er sich sehr zunutze gemacht hat.
Also von ihm war der Sample gerade Tiger Style.
nee, die Dame kommt auch noch.
Dame, ja.
Ja, ja. Okay. Nee, also der geht das schon sehr tiefenentspannt an. Die Tatsache, dass er da Eunuch ist und hat, wie gesagt, da echt das Beste für sich rausgezogen und ist halt der unbesiegbare Meister.
Okay.
Im Kung-Fu mit seinem Style. Ja, und der tötet dann eben den gegnerischen Meister und das war jetzt quasi der Meister der Guten. Und jetzt ist es so, dass die Truppe rund um den Bösen, ne, The White-Browed Hermit, und diesen Meister, die haben sich halt in einem Tempel breit gemacht, um von dort aus da ihrer bösen Dinge zu walten. Und natürlich gibt es da eine Gegenbewegung, die sich formiert, um ihren Meister zu rächen, der da platt gemacht wurde am Anfang. Ziehen die dann los, um diesen White-Browed Hermit zu Fall zu bringen. Das Problem ist, dass da die Truppe relativ schnell dezimiert wird und eigentlich geht es dann nur noch um die Hauptfigur. Das ist Hong Shigan. Der kämpft eben mit dem Tiger Style. Und der ist am Anfang noch mit so einer Truppe von Schauspielern unterwegs und dann sind die auf so einem Boot und relativ, wie gesagt, schnell dezimiert sich die Truppe. Es ist nur insofern wichtig, weil er dort seine zukünftige Frau kennenlernt. Das ist die Figur von Fang Yun-Chun. Und die kämpft eben im Crane-Style. So, und die beiden sind in ihrem jeweiligen Style, sind die halt sehr fit. Und jetzt geht's drum, den Antagonisten zu Fall zu bringen. Und das zieht sich über Jahre hin. So, die beiden heiraten, kriegen ein Kind. Er versucht, sich fit zu machen für den Kampf gegen den Bösen. Probiert das auch das ein oder andere Mal. Das geht nur immer schief. Er kann flüchten und weiß, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sein muss, um den zu schlagen. Zwischenzeitlich wird dann der Sohn geboren und der fängt dann auch an zu trainieren und das geht dann sogar so weit, dass der Sohn dann derjenige ist, der am Ende den White-Browed Hermit stellt.
Oh, okay.
Ja, weil der dann natürlich die Stile kombiniert. Na, also so, dass die Mutter eben mit ihrem Crane-Style kämpft und der Vater mit dem Tiger-Style und beide schulen den Jungen so ein bisschen in ihrem Style.
Ja, die Wurzeln von beiden praktisch.
Ja.
Mhm.
Und der kombiniert das dann. Ja. Und das, Alter, ist so cool. Also ich meine, ich mag die Filme eh. Oftmals ist es aber nur so, dass ich da eher so ein bisschen drüber lachen kann, weil ich es halt zum Teil so herrlich absurd finde, wie die Kämpfe inszeniert sind.
Mhm.
Dieser hier ist wirklich ein bisschen anders. Nicht nur, dass das voll im Tarantino-Style losgeht, weil du siehst dann eine Truppe aufeinandertreffen und dann zoomt die Kamera so an den einen ran und du hast kein Freeze Frame, aber halt so eine statische Einstellung und dann ein Sound dazu und dann steht so sein Name dran, ja, in Schriftzeichen, geil, ja, und dann ist halt, wird der, die Figur halt so eingeführt, weißt du, so bam, mit dem Schauspielernamen und Figurnamen und dann mit ihr auch so zack, das ist sie. Aber nicht so, nicht so hintereinander weg, sondern halt in die Handlung integriert. Das heißt, du hast so, so verteilt in den ersten 15 Minuten oder so, hast du dann immer wieder so den Credit in die Handlung integriert. Fand ich super.
Gefällt mir.
Ja, ist voll geil. Und dann, diese Einführung ist halt auch ziemlich geil, ne? Weil du halt diese ziemlich ausführliche Kampfsequenz hast vor diesem einfarbigen Hintergrund. Setzt schon auch mal die Stimmung, ist halt eigentlich völlig ein Fremdkörper verglichen zum Rest des Films, ne? Weil da ist nichts mit so einfarbigen Hintergründen oder so, sondern das sind reale Sets. Aber finde ich trotzdem stilistisch irgendwie richtig cool. Und dann hast du, was die Kameraarbeit angeht, finde ich, für diese Sorte Film, naja gut, ich kenne halt mehr wahrscheinlich auch, die älter sind. Der ist ja jetzt nicht mit 77, ne, gehört er ja schon auch zu den späteren. Also von der Sorte, so 36 kann man das ganze Ding.
Ja. Ja,
wobei, da kam schon
auch. 70er waren die Anzüge, aber in den 80ern gab es auch schon eine Menge.
Gab es auch noch einiges, ja. Mhm. Aber eben, was ich jetzt für einen Film aus der Zeit echt neu fand oder anders fand, ist, die Kamera geht zum Teil echt mit in den Fights, auch so zwischen die Leute und so. Ne? Also du hast hier nicht immer nur so eine statische von außen, wo zwei Leute oder mehr aufeinander zugehen, sondern gerade auch eben bei zum Teil sehr aufwendigen Kampfchoreos geht die Kamera dann zum Teil so während der Action irgendwie, schwenkt die um oder geht mit, verändert die Position. Was ich halt für diese Filme so nicht oft gesehen habe, bei diesen Filmen so nicht oft gesehen habe. Das fand ich cool, was echt anders ist. Und das macht das Ganze halt sehr dynamisch, ne? Deswegen, du hast ja eh wenig Leerlauf, wo irgendwie stundenlang gelabert wird und irgendwelche Weisheiten rausgehauen werden, was ja sonst schon auch ganz gerne mal so ist. Und deswegen, der ist jetzt auch nicht kurz, der geht eine Stunde 40, aber ich finde, der ist wirklich, hat ein ordentliches Pacing, weil der dann doch eben vielleicht auch durch diese Bewegung in der Kamera schon sehr dynamisch ist. Und es ist halt cool, es ist halt geil gemacht, ne, wie er halt eben, also wie halt so jeder seinen Style perfektionieren will und wie es dann eben auch drum geht, irgendwo die Schwachpunkte beim White-Browed Hermit zu finden. Ja, also ich mochte den.
Kommt ja nicht allzu oft vor, dass du hier mit Martial-Arts-Filmen um die Ecke kommst, insofern.
Ja, vor allem gut. Nicht aus der Zeit, aus dem Land, ne? Also ich glaube, wir haben schon immer wieder mal Martial-Arts-Filme, aber so dieses klassische Hongkong-Kino hatten wir, glaube ich, noch nicht.
Na doch, hatten wir auch. Ich hatte ja 36, kann man ja Shaolin und so.
Ja, stimmt. Hier. Okay.
Aber hat auch schon Bruce Lee. Aber von dir, von deiner Seite eher selten. Insofern, cool, gefällt mir.
Ja. Wobei, also ich habe eben auch schon wirklich viel davon gesehen. Gerade eben, weil ich so eine Phase hatte, wo da wollte ich irgendwie jeden Film finden, wo irgendwas von Wu-Tang drauf war.
Hast eine Weile zu suchen, ja.
Eben. Kommt schon einiges zusammen, aber das ist jetzt wirklich einer, da kriegt man dann doch geballt einiges. Ja. Aber zum Beispiel, ich meine, Shogun Assassin war auch so ein Ding, ne? Das ist ja das komplette Jizzer-Intro.
Ja, ja.
Wo das Kind spricht.
Stimmt.
In the hospital, my father was famous. So, das ist aus Shogun Assassin, meine ich. Ja, aber eben, also immer wieder cool und der hat mich wirklich positiv überrascht. Hat auch ein R-Rating, also ist dann doch auch, klar, ne, Kunstblut gibt's immer wieder mal. Aber ein paar Choreografien haben mich wirklich, wirklich überrascht, fand ich cool. Ja, Punkte. 6,9 gibt's auf IMDb. Kein Metascore und auf Rotten Tomatoes nur eine Audience-Bewertung. Die ist bei 3,8 von 5. Auf Letterboxd 3,5. Immerhin.
Da drücke noch ein Sample aus dem Film, bevor ich in der Zeit, wo ich überlege.
Okay.
Alright, you asked for it.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da hörst du noch so die Ärmel so mitschwingen.
Ja,
ja. Weißt du, wo die Ärmel noch so mitschwingen.
Großartig, Alter.
Mega. Ja, wo bist du hier? Wo bist du hier bei dem Film?
Tiger style! I'm too old for this shit.
7,5.
Das ist richtig.
Das ist richtig.
Da, ja. Souverän hat er hier die Punktlandung gemacht.
Habe ich die Punktlandung gemacht.
Richtig gut.
Nice.
Ja, Mann. Executioners from Shaolin.
Shaolin Style.
Shaolin Shadowboxing. Gut, Tank Sword Style. Ja, Mann. Immer wieder ein Fest.
Gut. Habe ich nicht viele Gemeinsamkeiten mit meinem nächsten Film, außer dass der Anfangsbuchstabe identisch ist. Dann hört's auch auf. Das ist natürlich eher was fürs Herz als auf die Fresse.
Och, jetzt kommt er wieder.
Einer von denen.
Mhm.
Und einer der Filme, den irgendwie die Mehrheit scheiße findet und der sehr durchschnittlich bewertet wird von den Herren Kritikern oder von der Bubble. Aber den ich irgendwie, der so einen Sweet Spot irgendwie in meinem Herzen hat. Und es ist meine Lieblingsrolle von Orlando Bloom.
Okay.
Und ich fand auch, ja, kann man schon sagen, Kirsten Dunst war noch nie bezaubernder als in diesem Film.
Oha.
Muss ich mal sagen. Cameron Crowe, ein Regisseur, den wir hier schon ein paar Mal hatten, der hat das Drehbuch auch hier geschrieben und hat Regie geführt. Wir wissen, das ist der Mann, der Jerry Maguire gemacht hat, das ist der Mann, der Almost Famous gemacht hat. Der hat im Jahr 2005 den Film Elizabethtown inszeniert.
Oh.
Kennst du diesen Film?
Nee, aber du wirst lachen, der wurde mir auch schon von Leuten empfohlen im Hinblick auf, ist nicht so beschissen, wie es aussieht. Also
definitiv.
Ja, okay.
Das ist einer von der Sorte, weil der macht einiges anders als so normale Romcoms, weil das ist auch keine Romcom in meinen Augen.
Mhm.
Sondern das ist so ein kleiner Film, primär über Familie im Style von Little Miss Sunshine, weißt du, mit viel versteckter Comedy, aber ohne jetzt ohne diesen Hau-drauf-Comedy zu haben, aber trotzdem relativ leicht von der Tonalität, obwohl das Thema nicht gerade leicht ist.
Mhm.
Orlando Bloom spielt nämlich einen jungen Mann namens Drew Baylor. Und Drew hat richtig Karriere gemacht, war auf sämtlichen Zeitschriften auf den Titelseiten drauf, weil er hat einen Tonschuh entwickelt, der absolute Schuh des Jahrhunderts werden sollte, den die Leute kaufen sollten ohne Ende, der für verschiedene Zwecke, verschiedene Sportarten konnte man den irgendwie nehmen. Der hat den jahrelang entwickelt. Und hat mit diesem Schuh für ein Tonschuh-Fiasko gesorgt. Denn sein Chef, gespielt von Alec Baldwin, zitiert ihn ins Büro und sagt ihm, dass dieser Schuh ihn aufgerundet, das ist so geil, wie immer betont, dass es aufgerundet eine Milliarde Verlust gemacht hat, diesen Schuh rauszuboxen. Also irgendwie 937, aufgerundet eine Million. Wenn man auf eine Million aufrundet, wissen Milliarde. Sie, wie viele Nullen das sind? Dann ist das schon eine Menge Verlust.
Eine Milliarde wahrscheinlich, ne?
Eine Milliarde, ja. Genau, eine Milliarde, Entschuldigung. Und
warum, was war mit dem Schuh nicht in Ordnung?
Der wurde von der Kritik so zerrissen, dass ein Zitat davon lautete zum Beispiel, der Schuh, den die Leute wieder zum Barfußlaufen motivieren wird. So von wegen, lieber laufen die Leute wieder barfuß wie in alten Zeiten, wie im Mittelalter, als diesen Schuh zu tragen. Weißt du, das war der Tenor der Kritik. Und so ein paar so eine Kritiken haben halt dafür gesorgt, dass niemand diesen Schuh kaufen wollte. Und dass die Firma von Alec Baldwin halt eine Menge Verluste gemacht hat und insofern sich auch trennen musste von dem jungen Designer.
Okay.
Also er hat seinen Job verloren und ist völlig am Arsch. Und wird von allen noch so mitleidig angeguckt beim Weg nach draußen, so Jerry Maguire-Style. Da werden wieder so ein bisschen Erinnerungen wach. Und er weiß nichts mit sich anzufangen, sondern will sich umbringen.
Mhm.
Der ist dann zu Hause, sitzt alleine und sagt, sein Leben ist zu Ende. Alle werden ihn nur noch irgendwie bemitleiden. Die Braut, mit der er irgendwie was hatte, als er noch erfolgreich war und als er diesen Schuh entwickelt hat, die natürlich zu seinen Füßen lag, ist nämlich eine der Sekretärinnen von der Firma. Die wird gespielt von Jessica Biel.
Mhm.
Und die guckt ihn natürlich auch nicht mit dem Arsch an. So, nachdem er irgendwie raus ist, sieht er noch, wie sie irgendwie so einen neuen Typen, so einen neuen Designer irgendwie empfängt am Eingang von der Tür. Weißt du?
Na klar.
Und wie noch zu ihm sagt, ja, komm rein und so, ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Und er schleppt gerade so seinen Karton raus, weißt du, mit seinem Hab und Gut aus dem Büro. Und der findet eine ziemlich kreative Art, sich umzubringen. Der befestigt nämlich so, das könnte von mir sein, also wenn ich jetzt so ein Ding kreieren würde, der befestigt so ein Fleischermesser mit so Tape an einen Heimtrainer. Und Alter. Immer wenn du den Heimtrainer bewegst, so vor und zurück, und je schneller du den bewegst, desto mehr bewegt sich das Messer natürlich in eine Richtung.
Mhm.
Und der will sich auf diesen Heimtrainer setzen, will halt von diesem Messer halt erstochen werden. Das ist der Plan.
Das ist ein äußerst beschissener Plan. Aber
ist ein sehr abgefahrener Plan. Also Orlando Bloom.
Das heißt, er muss selber Kraft aufwenden von außen, um dieses Messer in sich reinzurammen, oder was?
Ja, ja, der setzt sich darauf und so weiter, und durch diese Vor- und Rückwärtsbewegung, weil das ist so ein Ding, wo sich der Lenker auch immer bewegt.
Das heißt, der Plan ist auch, mehrfach in sich reinzustechen.
Genau, ja. Er will mehrfach halt so psychomäßig dieses Messer, also er probiert dann so die Pedale zu treten und du siehst dann, je schneller das geht, desto schneller geht das Messer natürlich vor und zurück.
Ja.
Und sein Plan ist es natürlich, sich darauf zu setzen und sich so umzubringen.
Alter. Kein Wunder, hat der einen beschissenen Schuh designt, Alter. Was ist denn mit ihm los?
Er hat lustige Ideen, ja.
Ja.
Als er sich darauf setzt, auf diesen Heimtrainer, klingelt sein Telefon, was irgendwie außer Reichweite liegt, auf seinem Tisch, klingelt die ganze Zeit sein Handy. Dann hört es auf zu klingeln, dann fängt es wieder an zu klingeln. Und er kriegt diesen Selbstmordversuch nicht hin, weil sein Telefon klingelt. Steigt ab von diesem Bike, geht zum Telefon. Dran ist ganz aufgeregt seine Schwester, Judy Greer.
Mhm.
Und die sagt ihm, dass der Vater gestorben ist. Und der Vater lebte in Elizabethtown, getrennt von der Mutter, die wiederum gespielt von Susan Sarandon. Die sind nämlich irgendwann nach Oregon gezogen.
Mhm.
Und Elizabethtown liegt in Kentucky.
Oh, ja, das ist ein Stück.
Das ist ein ganzes Stück. Und jetzt bittet die Mutter und die Schwester ihn, weil die nämlich keine Zeit haben, beruflich eingebunden sind, rüberzufahren zum Rest der Familie, väterlicherseits,
mhm,
und den einzuäschern und die ohne praktisch zurück nach Oregon zu bringen. Zu der Mutter und zu der Schwester, zu der leiblichen Familie.
Okay, das heißt, die Eltern sind getrennt.
Die Eltern sind getrennt, genau, soll aber trotzdem hier bei der Mutter und bei der Familie beerdigt werden und nicht bei irgendwelchen Freunden oder, mhm, bei irgendwelchen Leuten von ihm.
Okay.
Das ist der Plan. Und jetzt packt er praktisch den Anzug an für den Vater, damit er irgendwie bei der Beerdigung nochmal irgendwie, weil die werden ja nochmal ausgestellt, damit er diesen Anzug da trägt. Danach soll der eingeäschert werden und dann soll er mit der Urne praktisch zurück nach Hause kommen. Das ist der Plan.
Mhm.
Und im Flugzeug lernt er Claire kennen. Claire ist nämlich die Rolle von Kirsten Dunst.
Mhm.
Und die ist sehr gesprächig. Er sitzt halt alleine im Flieger. Sie sagt halt so, ja, es ist gerade so voll, deswegen Entschuldigung, dass ich mich hier so aufdränge und so, weil ich komme gerade durch die Gänge nicht durch und so und macht halt so komische Sprüche. Er will aber eigentlich nur in Ruhe gelassen werden, weil er hat gerade dieses Tonschuh-Fiasko hinter sich, sein Vater ist gestorben und er hat gerade einfach einen zu krass um die Ohren, als dass er sich jetzt um diese geschwätzige Stewardess noch kümmern müsste.
Mhm.
Sie lässt aber nicht ab und erzählt so, ja, wo willst du hin? Und hin und her, Elizabethtown, ja, kenne ich mich aus, ich wohne eine Stunde von da. Und malt ihm halt auf, wie er zu fahren hat, wenn er vom Flughafen irgendwie runterkommt, wenn er sich einen Mietwagen nimmt.
Okay.
Malt ihm dann halt so einen Plan auf mit allem drum und dran. Und auf dem Plan schreibt sie ihre Telefonnummer drauf.
Mhm.
Falls sie sich mal melden will.
Na klar.
Und er fährt dann mit dem Auto los und landet in Elizabethtown, in dieser Kleinstadt, und lernt seinen Cousin kennen und so, den er ewig nicht gesehen hat, weißt du, der irgendwie so ein gescheiterter Rockstar ist und irgendwie in so einer Rockband mal gespielt hat, die sich dann vor dem ersten Auftritt irgendwie zersplittet haben. Das ist auch so geil, wie er so ein Festivalplakat sieht und ganz unten irgendwie Vorband von der Vorband von der Vorband, da war dann seine Band irgendwie, die nicht mal zum Auftritt gekommen ist. Das ist nicht mal zu diesem Auftritt gekommen.
Mhm.
Ganz oben war irgendwie Leonard Skinner, die waren irgendwie so, weißt du, der Headliner.
Ja.
Und dann hast du doch diese Band, die immer kleiner, kleiner, ja, kleiner, klar, werden. Und er war unten, irgendwie ganz unten von der kleinsten Band, war er noch die Vorband gewesen.
Oh Mann.
Also richtig mies. Und dann lernt er halt diese Rednecks kennen, diese überfürsorglichen Tanten, die halt in der Küche stehen, weiß, und immer für die Leute sorgen und alle quatschen ihn voll, ah, wir haben uns so lange nicht gesehen und so.
Mhm.
Aber die sind natürlich alle entsetzt, als die erfahren, dass sein Vater eingeäschert werden soll. Weil die sind dagegen. Weil die ganze Gemeinde halt nämlich viel von ihm. Als er nämlich in diesen Ort reinfährt, sieht er überall Schilder so von wegen so, ja, rest in peace und so hin und her und wir sind bei dir. Ach, und wir, okay, denken an dich. Also der Vater war sehr, sehr beliebt, weil der war bei diesen United States Military Academy,
mhm,
und dieser ganze Ort und diese ganzen Soldaten, die mit ihm da aufgewachsen sind und irgendwie Ex-Soldaten und so, die sind mit ihm groß geworden und alle halten richtig viel von ihm. Und er selber hat überhaupt keinen Draht zu dem Vater mehr gehabt. Der kann, mhm, sich kaum noch an ihn erinnern. Der hatte nur so Erinnerungen an seine Kindheit.
Das heißt, die wollen, dass er dort begraben wird.
Die wollen, dass er dort begraben wird und dass er nicht eingeäschert wird. Und jetzt quatschen ihn alle ein bisschen voll. Und jetzt versucht er, zwischen seiner Mutter Susan Sarandon zu vermitteln. Die sagt so, Alter, lass den einäschern und dann bring ihn mit.
Mhm.
Mehr will ich von dir nicht. Und die Familie, die ihn voll labert, die ihn aber nicht einäschern lassen will, sondern die ihn so als Ganzes haben will und dann ganz normal beerdigt bei denen. Und er steht halt in der Mitte und soll eigentlich nur diese Urne überführen und hat eigentlich gar nichts weiter dazu tun,
mhm,
aber wird natürlich auch ein bisschen mit seiner Vergangenheit konfrontiert, weil er nämlich Leuten begegnet von damals und weil er merkt, wie Familie letztendlich ist, wie die zueinander stehen, lernt halt so den Sohn von seinem Cousin kennen und so eine Sache und so und sieht halt diese verschrobenen Charaktere.
Mhm.
Und in diesem Chaos ruft er die Stewardess an, Claire.
Mhm.
Und die verstehen sich am Telefon mega. Und die telefonieren stundenlang die ganze Nacht durch. Aber das Geilste an dem Film ist, es ist eben nicht die klassische Rom-Com, weil wenn die sich treffen, die begegnen sich auch immer wieder zwischendurch oder treffen sich dann, um den Sonnenaufgang zusammen irgendwie zu erleben. Das hört sich zwar jetzt super schmalzig und romantisch an, aber die merken in diesen Momenten, dass die Chemie bei denen nicht stimmt.
Mhm.
Also okay. Sie sagt zum Beispiel, ja, du musst das so sehen. Wir passen zwar nicht zusammen, aber es könnte der Beginn sein einer riesigen Freundschaft.
Mhm.
Und das ist das Geile an dem Film, dass du nicht diese Rom-Com hast, wo du zwei hast, die sich eben super verstehen, sondern er verguckt sich zwar ein bisschen an sie, aber sie hat einen Freund und sie stößt ihn auch immer weg und sagt so, Digga, ich empfinde nichts für dich so.
Mhm.
Also hier deine Schlagsige und Loser-Art und so hin und her. Auf freundschaftlicher Basis mag das funktionieren, aber Liebe ist da nicht. Die küssen sich auch irgendwann mal und merken so, da passt irgendwas nicht so. Und das ist das Krasse bei dem Film, dass du zwischen diesen beiden Hauptcharakteren, dass die merken, dass die keine Chemie zueinander haben. Und dass die merken, als Paar wird das irgendwie nicht funktionieren.
Okay.
Das finde ich halt schon mal interessant im Gegensatz zu anderen Filmen.
Ja. Frage mich dann, wo die dann damit hin wollen. Aber es geht dann wahrscheinlich einfach um seine...
Es geht um seine Entwicklung.
Seine Entwicklung, ja.
Es geht um seine Beziehung zu der Familie. Dazwischen kommt halt diese Stewardess ins Spiel, die er noch nie vorher gesehen hat, die sich quasi auch anfreuen. Die wird ja auch so ein bisschen sein Anker, den er mal anruft, wenn irgendwas ist.
Ah, okay.
Und sie ist halt wirklich bezaubernd in dem Film. Mhm. Also sie ist halt mega. Weil so ihre Art und so hin und her und dieses Zukommen auf irgendwelche Leute, sie ist halt irgendwie, die treffen sich halt im Hotel und da ist halt so eine Bachelor-Party und sie lernt halt diese ganzen aufgedrehten Bräute kennen, die sie halt überhaupt nicht, die überhaupt nicht auf ihrer Wellenlänge sind, aber ist trotzdem voll dicke mit denen, weißt du? Weil sich so auf deren Niveau bewegt, so diese saufenden, schreienden Weiber so hin und her. Und die so, hey Claire und so hin und her. Am nächsten Morgen sind die so voll Friends so und er fragt sich halt so, wann hat sie die denn kennengelernt und so eine Sachen so, weißt du? Also sie spielt da wirklich so ein Everybody's Darling und sie macht das sehr, sehr gut in dem Film. Und die Chemie zwischen den beiden ist großartig. Und Orlando Bloom spielt das auch mega. Weil er so hin und her gerissen ist. Er spielt halt so einen absoluten Loser, der immer so hin und her geschoben und hin und her geschubst wird. Aber du merkst im Laufe des Films...
Das kann er.
Genau, du merkst im Laufe des Films, wie er so ein bisschen sein Selbstbewusstsein wieder zurückerlangt und wie er dann so für sich einsteht wieder.
Mhm.
Und der Film endet mit der großartigsten Road-Movie-Montage der Filmgeschichte für mich. Weil sie ihm nämlich, also Claire macht ihm ein Album, wo er dann nochmal irgendwie zu sich selbst findet und mit der Asche von seinem Vater, weil er nämlich zu spät kommt zu dem Krematorium und der Vater wird eingeäscht, obwohl er es verhindern wollte. Und er rennt.
Du spoilerst jetzt hier aber nichts.
Nee, das ist alles relativ weit am Anfang. Und am Ende gibt es noch ein gewisses Roadtrip-Szenario, wo sie ihm ein Album macht und wo er dann bestimmte Orte, bestimmte Stationen halt besuchen muss auf dem Weg zurück nach Oregon. Mit der Urne auf dem Beifahrersitz.
Okay.
Und das ist halt alles sehr musikalisch unterlegt, weil sie nämlich auch Tapes macht, dass er auf einer bestimmten Strecke einen bestimmten Song hören muss, der halt zu einer bestimmten Location passt und so.
Okay.
Und das alles so abgepasst. Und überhaupt ist dieser Film voller Musik, was ihn auch umso besser macht. Also sehr, 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 sehr umfangreicher Soundtrack.
Aber sag mal, spielt der im Heute?
Der spielt von damals halt, im Jahre 2005.
Ja, ja, weil die noch mit Karten aufzeichnen und Tapes und so, das klingt alles, als wäre es irgendwie 80er, 90er.
Retro, ja. Ja, ist ein bisschen retro. Nee, aber die haben auch Handys und so. Also.
Okay.
Der spielt schon im Jahr 2005.
Hm.
Ja, und hier haben wir praktisch die beste Road-Movie-Montage, die ich jemals gesehen habe. Die ist auch großartig.
Das klingt ja alles sehr überschwänglich.
Ich bin überschwänglich, ich mag den Film sehr. Also Kirsten Dunst, die stieg aus The Village aus, um hier in dem Film mitzuspielen.
Mhm.
Und Scarlett Johansson wollte die Rolle unbedingt haben. Jessica Biel wollte eigentlich die Hauptrolle spielen, hat dann nur die Rolle gekriegt von der Sekretärin. Und Orlando Bloom wiederum war Cameron Crowes erste Wahl. Der wollte unbedingt Orlando Bloom haben, der konnte aber zeitlich nicht. Und dann ist James Franco nachgerückt, kam zum Casting, Colin Hanks kam zum Casting, Chris Evans, Sean William Scott wurde fast besetzt.
Ach echt?
Ohne Witz. Ashton Kutcher haben die dann besetzt. Haben mit ihm angefangen, Szenen zu drehen, bis dann Cameron Crowe gemerkt hat, die Chemie mit Dunst und mit Kutcher stimmt nicht.
Mhm.
Und die ist off. Und irgendwie passt das nicht so gut. Und da hat er extra gewartet, ungefähr ein Jahr lang, bis Orlando Bloom wieder verfügbar war, um ihn in Elizabeth Town als Ursprungsgedanke, als seine erste Rolle nochmal zu besetzen.
Okay, krass.
Voll krass. Und hat die ganzen Schauspieler dann noch umkoordiniert. Da waren ja Alec Baldwin, Judy Greer, Susan Sarandon, große Namen dabei. Bruce McGill spielt noch mit.
Mhm.
Von denen, die man kennen sollte. Und ist wirklich ein schöner Film.
Das war hier Animal House, ne?
Ja, genau. Ja. Animal House. Und bei Tricks hast du ihn auch gesehen. Mhm. Als Text spielt immer so ein Texaner eigentlich. Ja. Hier spielt dann natürlich einen von dieser Gemeinde, der wohl den Vater mal über den Tisch gezogen hat und deswegen sagt, als er so am Telefon ganz beiläufig erwähnt, dass Onkel so und so da ist, sagt Susan Sarandon halt nur so, rastet halt völlig aus und sagt so, der Typ hat unseren Vater betrogen um das und das Geld, so trau ihm nicht, darfst diesen Typen nicht trauen, egal was er zu dir sagt. Mhm. Und immer wenn er dann ankommt und so weiter, dann quatscht er ihn voll wegen irgendwelchen Geschäften von damals und so und dass der Vater mit ihm große Geschäfte gemacht hat und er denkt nur so, Alter, du bist ein Betrüger und geh weg. Also ist schon geil, du siehst irgendwie jeden von diesen Charakteren begegnest du halt immer wieder in dem Film und kannst sie zuordnen. Also
das geht dir so ans Herz, ja?
Ja, diese knappen 2 Stunden ist wirklich ein schöner Film. Er ist nicht perfekt, aber es ist wirklich, wirklich ein großartiger Film. Elizabeth Town. Ich finde ihn krass unterschätzt. Okay. Weil er halt auch nicht schmalzig ist und weil der viele Themen behandelt, wie Family, Liebe und weil das auch so ein untypisches Paar ist, weil die halt erstmal überhaupt nicht harmonieren und gar nicht so richtig zusammenpassen. Aber irgendwie mögen die sich doch. Das ist schon interessant. Und die Chemie zwischen Orlando Bloom und Kirsten Dunst ist halt auch großartig. Sie ist toll.
Ja, aber trotzdem, also wenn ich lese die beiden zusammen als Hauptrollen, ist trotzdem erstmal so. Also, weil jetzt sagst du, die Chemie ist toll zwischen den beiden, aber ich habe halt schon auf beide Einzelnen nicht so wahnsinnig Bock.
Hättest du lieber den, ja. Jekyll Gyllenhaal? Ja, hättest du den lieber gehabt.
Ja, Pest oder Cholera, Alter.
Ich bin nicht der Riesenfan von Orlando Bloom, aber ich habe ihn nirgends besser gesehen als in Elizabeth Town. Mhm. Spielt er wirklich gut.
Ja, das will ja schon was heißen, ne? Wenn du auch nicht so viel mit dem anfangen kannst und dann den Film so wahnsinnig gut findest.
Bin weit entfernt von Fan. Ja. Also ich fand ihn in Troja, fand ich ihn geil, weil er ja da auch den Lappen spielt. Mhm. Da ist er ja der Typ, der eigentlich jeder auf die Fresse hauen will und der eigentlich so von allen auf die Fresse kriegt, so von denen, die wirklich so Helden sind in dem Film. Deswegen fand ich ihn ganz lustig, dass sein Troja auch wirklich den Lappen spielt, den er sonst immer ausstrahlt. Aber hier spielt er auch den Lappen, aber er macht's gut. Komödie, Drama, Liebesfilm. Und der ist halt voller Musik und die Musik ist großartig. Ich habe mir damals den Soundtrack gekauft und kenne die ganzen Songs von dem Soundtrack auch unabhängig vom Film.
Krass.
Und jetzt habe ich immer wieder gesichtet. Das ist echt ein geiles Ding. Ist ein Herzfilm.
Ja, klingt so.
Aus dem Jahr 2005. Soll ich mal zu den Punkten überleiten?
Ja, bin gespannt.
IMDb 6,4. Und hier ist das, was ich meine. Der hat einen Metascore von 45.
Ja.
Der wird nicht gerade gemocht. Rotten Tomatoes 4,7.
Boah, krass.
Das ist gerade mal eine Empfehlung von 28%.
Das ist dünn.
Also weniger als ein Drittel würde diesen Film empfehlen. Publikum 3,6 von 5. Letterboxd 2,8. Auch eine dünne 2,8.
Also du klingst so viel besser.
Das hoffe ich doch.
Ja.
Dass du mich hier nicht bei einer 2,8 eingliederst.
Nee, jetzt ist aber natürlich das Problem, was wir öfter haben oder was ich öfter habe, wenn du so sehr euphorisch klingst, ist, ne, diese Gratwanderung zwischen 9 und 10. Ich glaube aber, du bist bei 9.
Entscheidest du dich für die 9?
Ja.
Das ist eine gute Entscheidung. Es ist eine glatte 9 für Elizabeth Town. Das ist richtig.
Ja, schön.
Das ist eine Punktlandung.
Ja.
Ja,
okay.
Toller Film.
Definitiv. Glaubst du, würdest du sagen, ich hätte mit dem auch meinen Spaß?
Glaube nicht. Ich glaube, es ist einer von der Sorte, wo du sagst, what the fuck.
Okay.
Das ist nichts für dich, der hat zu viel Herz.
Alles klar.
Enough. I understand sarcasm. You can all stop now.
Der hat schon ein bisschen Rom-Com-Anleihen, aber deswegen, ich glaube nicht, dass er was für dich ist, ganz ehrlich. Würde ich schätzen. Also mich würde überraschen, wenn du bei dem genauso sagst, dass der dir gefällt wie ich.
Das war ein komischer Satz. Dass der dir gefällt wie ich. Was? Vielleicht habe ich ja nur die Hälfte gehört.
Und meine Laterne. Meine Laterne und ich. Lass mich nicht über irgendwelche Formulierungen nachdenken. Das wird dann noch schlimmer. Du kannst gerne einfach übernehmen und direkt deinen nächsten Film machen.
Ja, sehr gerne. Und das ist jetzt der Klassiker, den ich neulich angeteased habe. Großes Kino aus dem Jahr 1972.
Oh.
Ja.
Grüße gehen raus an Jens.
Yes, sir. Deliverance. Beim Sterben ist jeder der Erste.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob du die Parallele zu meinem Superman erkennst aus der letzten Supporter-Episode.
Ja, gibt's ja schon mal als Schauspieler hier eine Parallele, ne?
Ach so?
Ned Beatty.
Ach so, siehst du, das wusste ich gerade. Ach ja, stimmt, ja, siehst du, Ned Beatty. Ist aber nicht die einzige. Das ist der gleiche Casting-Agent.
Ach.
Derjenige, der bei Superman fürs Casting zuständig war, der hat auch das Casting für Deliverance gemacht.
Okay. Ja, das war hier ein ziemliches Gerödel, hat aber sehr viel mit dem Budget zu tun.
Mhm.
Da komme ich aber, glaube ich, gleich zu, weil ja, ich glaube, ich erzähle einmal grob den Inhalt, weil sonst wird das verwirrend mit den ganzen Trivia-Facts, die ich hier noch habe.
Hast du gerade den geilen deutschen Titel noch genannt?
Ja.
Der gefällt mir.
Sag ich gerne nochmal, beim Sterben ist jeder der Erste. Und du meintest ja neulich schon, dass das eine gute Tätowierung wäre.
Ich Fett.
Verstehe ihn immer noch nicht.
Ich mag irgendwie mag ich den Titel. Der
ja, aber
Sterben ist also, jeder der Erste ist irgendwie so.
Gerade Deliverance, ne, ist ja Erlösung, Befreiung.
Barbara Sparks.
Ja, schade, hätte ich mal noch ein Wort mit B gesagt, aber ja, dann wäre es super gewesen.
Hätte gepasst.
Ja, Barbara Sparks, aber das ist auch wirklich sowas, ne? So, das, da habe ich auf jeden Fall eine wahnsinnig ähnliche Assoziation, so in Richtung Banjo natürlich.
Mhm.
Das ist sowieso das Abgefahrene, weil das war für mich eine Erstsichtung. Ich kannte den Film nicht.
Geht mir auch so, habe ich nie gesehen.
Ach, du hast den noch gar nicht
gesehen? Nee, ich kenne den auch nicht.
Okay. Das ist ja interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Mhm.
Ah, okay, schade. Ja, dann muss ich natürlich erst recht aufpassen, was ich sage. Aber ich hatte eh nicht vor zu spoilern. Aber ich glaube, das geht ohne.
Super.
Und ja, jetzt wo du es sagst, Barbara Sparks hat natürlich nicht ohne Grund einen Track namens, oder ein Album sogar, ne, namens Deliverance.
Mhm.
Und ich wusste auch wirklich nahezu nichts über den Film. Ich wusste nicht, wer da Regie geführt hat. Ich wusste bei der Besetzung tatsächlich nur Burt Reynolds.
Mhm.
Und ansonsten hatte ich da, wusste ich noch, Banjo. Das war so meine Assoziation zu Deliverance. Südstaaten und Banjo. Mehr wusste ich nicht, inhaltlich.
Okay, da habe ich ein bisschen mehr. Habe ich ein bisschen mehr Input.
Ja, immerhin.
Ja, ich glaub, aber ich weiß von dieser Wildwasser-Thematik, die da mitspielt. Also die habe ich noch im Kopf und ich habe irgendwie diesen Bogen noch.
Mhm.
Also weiß ich noch, dass da auf jeden Fall auch mit Bogen geschossen wird. Ansonsten viel mehr weiß ich auch nicht. Aber hat ein bisschen was von diesem, kennst du noch den mit Anthony Hopkins und Alec Baldwin, dieser mörderische Vorsprung oder nicht mörderischer Vorsprung, wo die auch im Wald sind und jagen sich irgendwie gegenseitig, oder mörderischer Vorsprung mit Sidney Poitier. Es gab ja ab und zu immer wieder so eine Filme, die irgendwie in der Wildnis spielen und wo die sich dann gegenseitig irgendwie jagen und so. Da gab es ja einige in jedem Jahrzehnt. Also habe ich ein paar gesehen von und mag die eigentlich ganz gerne. In dem Fahrtwasser habe ich eigentlich immer Deliverance gesehen.
Ja, da liegst du
nicht ganz verkehrt.
Ja, was die Tonalität angeht, bist du da auf jeden Fall in der richtigen Ecke.
Okay.
Ich wusste halt wirklich so gar nichts darüber und das war jetzt ganz wieder ganz cool, weil der macht hier schon auch, finde ich, ein paar Sachen anders und wahrscheinlich für die damalige Zeit auch sehr neu. John Boorman hat Regie geführt. Der ist Engländer, was auch schon mal so krass ist, weil das spielt hier halt wirklich in den Südstaaten in den USA und Georgia. Und John Boorman, der halt, der war schon fünffach Oscar nominiert, hat aber halt so Sachen wie Hope and Glory gemacht, was ja schon auch inhaltlich echt eine ganz andere Ecke. Das geht ja, glaube ich, sogar, das ist ja für ihn so ein bisschen autobiografisch auch. Aber dann so Point Blank und Excalibur und so, das sind schon irgendwie andere Filme als jetzt dieser hier. Und vor allem, weil wir hier eben in den Südstaaten von den USA sind, ist das, gibt das auch eine gewisse Tonalität vor. Und das ist ja auch was, wo du sagst, das magst du generell. Ich finde das nämlich auch immer ganz cool. Und der Film steigt direkt in die Handlung ein. Du hast keinen Vorspann, nix, sondern du siehst direkt Bilder und hörst aus dem Off ein Gespräch zwischen Freunden. Und das findet aber ziemlich lange im Off statt und währenddessen sehen wir aber Bilder von Baggern und einem See und einem Fluss und wie da gearbeitet wird und irgendwie eine Menge Erde abgetragen wird und parallel hören wir eben dieses Gespräch zwischen den Freunden, wie sie drüber sprechen, dass diese Gegend eben platt gemacht wird, weil es geht hier um das Gebiet in Georgia, also im Norden von Georgia gibt's den Kahulawa-See. Und da ist so ein Fluss dran. Und die wollen den Fluss platt machen, um den See zu, mit einem Staudamm zum Binnensee zu machen.
Mhm.
Und dabei würde halt der Fluss und alles, was so an Vegetation rund um den Fluss ist, halt platt gemacht. Und der eine der Freunde, der da schon öfter unterwegs war, der sagt eben zu den anderen so, hey, das müsst ihr gesehen haben, weil das ist eine wahnsinnig schöne Gegend und das wird es bald alles nicht mehr geben. Weil die machen da jetzt alles platt und die wollen da eben alles umbauen oder da was hinbauen, diesen Staudamm machen. Und dadurch würde halt das, was aktuell Fluss ist, überflutet und dann hast du halt hinterher einfach nur noch so einen Riesensee. Und weil dieser Fluss aber eben da eine Riesengeschichte dranhängt und der eine eben sagt, so hey, das ist ein Teil von unserem Land, so das wird's bald alles nicht mehr geben, das müsst ihr schon nochmal erlebt haben. Und so beschließen die, da hochzufahren, um da einen Kanutrip zu machen. Das heißt, die fahren mit ihren Autos da hoch in die Berge, sprechen dann da Leute an, die sie treffen und fragen die, ob die gegen ein bisschen Geld ihre Autos runterfahren können zu der Stadt, wo sie dann mit dem Kanu hinfahren wollen. Und damit, wenn sie ankommen, die Autos schon da sind. Das ist der Plan. Und beim Hochfahren erklärt eben der eine Freund, der da schon öfter war, erklärt halt so ein bisschen was über das Land und das hier, ne, so das sind hier so ein bisschen alles recht Hillbillies. Die sehen nicht oft Leute aus der Stadt und das ist alles so ein bisschen eingeschworene Gemeinde und sagt dann eben auch, das ist alles sehr, sehr locker gehalten, so erstmal von der Tonalität. Ne? Die haben Spaß und Bock drauf da, diesen Kanutrip, die sind alle aus der Stadt, Atlanta und so, und wollen halt da jetzt mal auf dem Land so ein bisschen ausschalten.
So wie wir so ein bisschen rudern im Spreewald.
Ja.
Und Kanu mieten und
genau.
Da langschippern.
So in etwa. Und deswegen ist auch hier der Titel, ne? So, die wollen halt von dem Stress der Großstadt weg und deswegen auch dieses Befreiung, Erlösungsding und so. Halt ein bisschen Naturtrip, eins mit der Natur, back to the roots, die Nummer. Mhm. Und als sie dann eben da oben ankommen, in diesem kleinen Dorfähnlichen, da stehen nur so ein paar Hütten und der eine weiß aber eben, dass sie dahin sollten, um da eben jemanden zu finden. Der hat da auch einen Namen parat, den er ansprechen will. Und er sagt, er kennt den und die können dann die Autos runterfahren. Und da ist aber eben, erstmal ist kaum jemand aufzufinden. Es dauert auch eine ganze Weile, bis da jemand kommt. Und dann gucken sie sich erstmal so die Gegend an und dann kommt aber einer an und die erklären ihm dann, was sie vorhaben. Und der nur so, das ist immer, seid ihr verrückt? Warum wollten ihr das machen? Ja, so den Kanutrip. Und der so, was ist denn für ein Kanutrip? Ey, so seid ihr wahnsinnig so, das ist super gefährlich. Und so, da kommt ihr nie an. So, was ist mit euch los? Und der so, ja, nee, mach dich locker, kein Ding, so, wir wissen, was wir machen. Und dann kommt es zu einer wohl recht bekannten Szene, weil die damit verbundene Musik hat Preise gewonnen und war in den Charts und übelst gut verkauft und so. Da kommt nämlich das Bando zum Einsatz. Weil der eine in der Truppe, Ronnie Cox, der Schauspieler, der hier in seinem dritten Credit, ne, ich habe nachgeguckt, es wurde stellenweise gesagt, dass der hier sein Debüt gibt, aber laut IMDb ist sein dritter Credit, aber eben auch noch sehr zu Beginn seiner Karriere. Und ich meine, den kennen wir nun wirklich, ne? 144 Credits.
Ja, auf jeden Fall.
Beverly Hills Cop, Total Recall, Robocop hatten wir ihn ja zuletzt und so. Also, ja. Und der hat eine Gitarre dabei. Und der sieht dann da an dem einen Haus oben so auf der, auf so einer Bank so einen Jungen sitzen, der ein Banjo in der Hand hat. Und dann läuft er so auf den zu und spielt auf seiner Gitarre immer so ein paar Takte und der Junge spielt es nach. Und dann spielen sie es so hin und her die ganze Zeit. Und irgendwann spielen sie halt voll zusammen und gehen voll ab. Und das ist dann eben auch diese Musik, die ordentlich verkauft wurde. Und da gibt es natürlich auch super viele Trivia-Facts, wie das gemacht wurde und so weiter, weil das ist nachvertont, also das, was du onscreen siehst, ist nicht das, was dann schlussendlich zu hören ist, ne, auf dem Soundtrack, weil der Junge das halt so auch gar nicht spielen konnte. Mhm. Angeblich haben sie es so gemacht, dass er die Saiten greift, aber einer, der so ein bisschen mehr wusste, was er da macht, dann oben gegriffen hat. Und das Experten sagen immer noch, dass das nicht zu dem passt, was du hörst, aber so haben sie halt aufgelöst und das für einen Film funktioniert es voll und ganz. Das ist eine geile Szene, weil es halt echt anfangs wie so ein Duell ist, was dann sehr harmonisch wird. Und das aber mit einem Jungen, der ansonsten gar nicht spricht und so voll der Einsiedlertyp ist, auch optisch ein bisschen so aussieht, dass das von den Männern aus der Stadt auch kommentiert wird und so. Ne? Und dann nach dem Motto, ja, es sind halt alles irgendwie Inzest und was ist das so? Ne? Der Genpool wird hier nicht sonderlich aufgemischt.
Okay.
Deswegen sieht der Junge so aus. Und das ist aber eben eine sehr geile Szene schon, weil die hat schon einen gewissen Spannungsmoment, weil das halt so, der spricht nicht, der Junge, und spielt dann aber immer zurück und du weißt aber nicht, ist das gerade irgendwie, ist das hier die erste Gefahrensituation oder was ist los, ne? Und dabei spielen sie aber nur. Aber so hast du schon mal eben, was die Tonalität angeht, den ersten Clash von diesem eigentlich, dieser wunderschönen Natur, die halt auch so echt so eingefangen wurde. Das ist schon, das ist das Geile an dem Film. Du hast hier diesen krassen Clash von schöner Landschaft, schöner Natur und schrecklichen Dingen, die passieren. Und dann gehen die auf ihren Kanutrip. Die finden dann den, der sich bereit erklärt, nach einer kurzen Verhandlung die Karren runterzufahren, damit sie dann nach ihrem Kanutrip die Autos da haben. Ja, und dann geht's los. Und dann ist anfangs alles easy peasy, ne? Die haben zwei Kanus, weil die sind ja zu viert unterwegs. Mhm. Also wir haben Lewis, gespielt von Burt Reynolds, der hier seinen Durchbruch hatte mit dem Film. Ed, gespielt von John Voight. Bobby, Ned Beatty, der hier sein absolutes Debüt gibt. Das habe ich nachgeguckt. Das war das Erste, was der vor der Kamera gemacht hat.
Wie krass.
Erster IMDb-Eintrag ist dieser Film. Und die Rolle von Drew, der eben von Ronnie Cox gespielt wird. Und die wollen halt dann diese Kanutour machen. Das soll 2-3 Tage gehen, dieser Trip darunter. Mhm. Ich glaube ja, 2 Tage. Und das Problem ist aber eben, dass nur Lewis und Ed, also Burt Reynolds und John Voight, überhaupt ein bisschen Erfahrung in der Natur haben. Beide aber nicht so wahnsinnig viel mit dem Wasser oder dem Fluss. Außer eben Lewis, also die Figur von Burt Reynolds, der ist so ein bisschen der roughe Typ, der auch eben schon Erfahrung im Freien hat. Und die anderen werden halt als so krasse Städter etabliert, ne? Für die ist das schon ein totales Abenteuer, überhaupt in dem Kanu zu sitzen. Ja, und dann nimmt der Fluss aber ordentlich Fahrt auf und dann wird's eben an manchen Stellen schon auch sehr wild. Und die Situation eskaliert dann, als die an einer Stelle eben auf Einheimische treffen.
Also die Hillbillies sind wirklich böse.
Da gibt's auf jeden Fall ein paar Hillbillies, die es nicht so gut mit ihnen meinen, ja. Und dann kommt's dazu, wie ich gelesen habe, legendären Szenen. Und die sind schon auch mitunter sehr krass. Und ja, dieser Clash von schöner Natur und dann aber eben Gewalt oder halt hässlichen Szenen, das ist schon ziemlich geil. Und da steigt dann auch die Spannung. Weil, ja, irgendwann sind sie in der Situation, wo sie gejagt werden oder zumindest halt einem Szenario ausgesetzt sind, wo sie mit Gefahren konfrontiert werden.
Mhm.
Ja, und das ist ein geiler Film. Also, super interessant. Dieser Clash. Und das in dieser erstmal, das weißt du, weil es geil harmlos anfängt. So, das Vorhaben ist halt einfach wirklich easy peasy.
Ja.
Und dann, ja, eskaliert die Nummer ganz schön.
Ja, klingt, als wäre es voll mein Ding.
Ja, also würde mich sehr wundern, wenn du den nicht auch enorm feierst. Also.
Kennst du Straw Dogs mit Dustin Hoffman?
Den wollte ich unmittelbar danach sehen.
Das ist nämlich.
Weil von dem wusste ich auch nicht. Und den habe ich eben auch nicht gesehen. Und da dachte ich sofort, okay, das klingt nach einem sehr ähnlichen Szenario, muss ich sehen. Der ist ja Peckinpah, ne?
Das ist Peckinpah, ja. Der war richtig lange verboten. Der war, glaube ich, 20 Jahre durfte er nicht aufgeführt und nicht verkauft werden.
So hart. Okay, aber ja, witzig, dass du den erwähnst, weil das war der Film, den ich unmittelbar danach auf meine Watchlist gepackt habe.
Abgefahren.
Hm? Ja, den muss ich sehen. Was habe ich denn gesagt? Ach so, das basiert auf, ja, weil ich glaube, zur Handlung brauche ich jetzt nichts mehr erzählen. Mhm. Das würde definitiv was spoilern. Geschrieben hat das Ganze James Dickey. Der hat kaum was anderes gemacht. Das ist ganz lustig, was es da so an Fakten gibt, weil wenn man das so durchliest, muss der Typ ein ziemlicher Blender sein, weil der war mit am Set. Der hat auch ein kleines Cameo in dem Film. So gegen Ende kommt so ein Sheriff zum Einsatz. Das ist dann der Autor. Und der hat eben dieses Drehbuch geschrieben, was sie hier verfilmt haben. Und der war so nervig am Set, dass Burt Reynolds auch irgendwann wollte, dass der geht.
Okay.
weil der wohl nur genervt hat. Und der hat dann jedem Einzelnen, der hat dann so die Leute sich immer beiseite genommen wohl und denen dann so erzählt, hey, so nach dem Motto, sag's niemandem, aber alles, was in dem Buch ist, ist genauso passiert.
Ah ja.
Und so, dass der Regisseur dann halt irgendwann später in einem Interview gesagt hat, es war relativ schnell klar, nachdem der die Story jedem erzählt hat, war irgendwann sehr offensichtlich, dass nichts in dem Buch auch nur ansatzweise passiert ist. Mhm. Der Typ halt ein ziemlicher Blender war, aber der muss anstrengend gewesen sein. Ja, aber sie haben es wohl ziemlich genau so übernommen, wie es im Buch war. Und aus dem Buch geht eben auch hervor, dass Deliverance halt dafür steht, dass sie sich von dem Stress, von dem modernen Leben in der Stadt zurückziehen wollten. Und ich hatte hier, also an manchen Stellen hatte ich hier echt Aguirre-Vibes.
Okay.
Und dann habe ich nachgeguckt und fand es total abgefahren, der ist auch 72 gekommen. Mhm. Weil ich dachte halt sofort, okay, der war inspiriert, ne? Aber kann eigentlich nicht so passiert sein, weil beide im gleichen Jahr rausgekommen. Trotzdem irgendwie spannend, weil es hat ein bisschen was davon an manchen Stellen, fand ich.
Hat man den gleichen Geist, ja.
Ja.
Okay.
Und jetzt war halt hier die Finanzierung von dem Ding ziemliches Geficke, weil der hat gerade mal 2 Millionen gekostet. Mhm. Also klar, wir sind immer noch in den 70ern, aber also mal mindestens die Hälfte des Films spielt halt auf dem Wasser. In diesen Kanus, ne? Also ist schon nicht.
Das auch immer nicht geil.
Nicht unaufwendig. Eben. So, das erfordert halt eine Menge Sicherheitsgedöns auch und so. Und das war dann aber eben ein großes Problem, weil aufgrund des geringen Budgets mussten die halt gucken, wie sie mit den Kosten umgehen. Und deswegen war sowas wie Versicherung schon mal gar nicht drin. Mhm. Das heißt, keiner der Schauspieler war versichert.
Alter.
Und weil die Kohle eben so gering war, gab es auch so gut wie keine Stuntmen. Es gibt eine Szene von John Voight, von der man weiß, dass da ein Stuntman zugange war. Ansonsten haben die alle ihre Stunts selbst gemacht. Und gerade auch so, was da auf dem Wasser ist und dann zum Teil wird da auch geklettert und so, da sind schon echt ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, Alter, das Ding selbst, okay.
Also Ansel hätte das heute auf jeden Fall ohne Sicherung gemacht, aber
ja, ja.
Bei einigen anderen würde das nicht durchgehen ohne Versicherung.
Und diese Sparmaßnahmen hatten natürlich auch zur Folge, dass die dann aber die Hillbillies, die sie gebraucht haben, haben sie halt tatsächlich vor Ort gecastet. Also das waren quasi echte Hillbillies.
Okay.
Der und hier, also so der eine, der, sagen wir mal, der prominenteste Hillbilly in dem Cast, den hat auch Burt Reynolds angeschleppt, weil er mit dem so, den hat er bei irgendeiner Show, die er gemacht hat, mit Pferden, hat er dort kennengelernt und hat den dann vorgeschlagen, weil die halt hier einen Zahnlosen gebraucht haben.
Ach so.
Ja, der hat eine ziemliche Trümmerschublade und das war, glaube ich, schon auch mit das Argument, den zu besetzen. Aber der macht seine Sache auch richtig gut. Ja, und diese Budgetnummer, die hatte natürlich auch Auswirkungen auf den Cast. Mhm. Kannst dir ja vorstellen, dass die hier ganz große Namen vorgesehen hatten. Und die Rolle von Ed wurde beispielsweise Jack Nicholson angeboten.
So groß gleich.
Jack Nicholson hat gesagt, ich mach's, wenn Marlon Brando Lewis spielt.
Okay. Der wollte sein Buddy noch einsparen.
Naja, Buddy, also ich meine, ihre Zusammenarbeit, den habe ich auch mal besprochen, das war, glaube ich, erst 76 oder so, ne? Mhm. Das war ja die erste und einzige.
Stimmt, ja.
Aber
Dollar Missouri.
Nicholson hatte offenbar Bock, ja. Und jetzt ist es aber so, dass halt die Gage von den beiden zusammen wäre schon auf über 1 Million gekommen. Und damit halt schon die Hälfte vom Budget. Also mussten günstigere Schauspieler her. Mhm. Und lustig daran finde ich nämlich auch, dass Marlon Brando nämlich auch verantwortlich dafür war, dass Burt Reynolds nicht beim Paten mitgespielt hat, weil der Pate war ja auch 72 und Reynolds sollte aufgrund der großen Ähnlichkeit, weil der wurde ja am Anfang seiner Karriere immer so als junger Brando gehandelt,
ja.
Und aufgrund seiner optischen Ähnlichkeit mit Brando sollte der natürlich als Michael Corleone besetzt werden.
Ja, da hat er interveniert.
Der aber richtig, Alter. Der hat gesagt, wenn Burt Reynolds hier mitmacht, bin ich weg. Knallhart. Und insofern finde ich es schon lustig, dass jetzt Burt Reynolds dann schlussendlich in der Rolle von Lewis gelandet ist hier, für wo Jack Nicholson gesagt hat, ich mache das Ding nur, wenn Brando Lewis spielt.
Das ging ja bei Superman so weit, dass auch Burt Reynolds im Gespräch war, Superman zu spielen. Ja. und dann im Nachhinein auch die Presse und alle anderen geunkt haben, dass Brando da auch interveniert hat, dass er den zum zweiten Mal reingerätscht ist und gesagt hat, so, nee, ich will den nicht.
Siehst du, und da meinte ich ja schon bei Superman, bei Brando liest man immer, dass der schwierig war, in irgendeiner Form, egal was. Irgendwas hat nicht gepasst, immer. Mhm. Und wie krass, dass der so ein Problem mit Burn Reynolds hat, vor allem, also sie sahen sich ja wirklich ähnlich über einen gewissen Zeitraum. Mhm. Also da gibt's eine Ähnlichkeit. Deswegen, den als Sohn zu besetzen, wäre genial gewesen.
Ja, keine Ahnung, warum er sich den aber dann so ein Problem hätte, ja.
Also, weiß nicht, vielleicht irgendein Ego-Ding, dass er sich da, dass er Angst hat, dass ihm die Show gestohlen wird. Ich weiß es nicht.
Vielleicht.
Ja. Ebenfalls abgelehnt die Rolle Ed hat Donald Sutherland. Der hatte was gegen die Gewalt, die hier stattfindet. Mhm. Hat es hinterher bereut, nachdem er festgestellt hat, dass das ein richtig geiler Film geworden ist. Gene Hackman haben sie die Rolle von Ed auch angeboten. Der hat gesagt, ich mach's nur, wenn ich Lewis spielen darf.
Ah ja.
Das wurde dann aber abgelehnt. So, Lewis wiederum haben sie Henry Fonda angeboten. Der hatte keinen Bock. James Stewart hatte auch keinen Bock. Und in seinen Memoiren hat Charlton Heston geschrieben, dass er die Rolle von Lewis abgelehnt hat, weil er schon bei hier Marc Anton und Cleopatra drin war. Mhm. Deswegen konnte er das nicht machen. Und laut Trivia Facts wollte Warner Brothers eigentlich am liebsten Steve McQueen für Lewis haben. Der hat aber auch abgelehnt. Das ist halt das Ding, ne? So bei so einem, er hatte halt wirklich ein kleines Budget, da haben wahrscheinlich viele Leute gedacht, so, okay, das kann nichts werden. Jetzt kommt da so ein Engländer an und erzählt so eine Südstaaten-Geschichte und das für 2 Millionen oder was?
Lass mal.
Eben. Mhm. Ja.
Gut, wahrscheinlich hätte Burt Reynolds auch abgelehnt, wenn er der Star gewesen wäre, den er 10 Jahre später zum Beispiel verkörpert hat.
Ja.
Sondern da war er noch am Anfang seiner Karriere, ja.
Eben. Ja. Ja, und diese Dueling Banjos, die sind eben echt zum Hit geworden. Die haben einen Grammy gewonnen. Für Best Original Song. Das ist schon ein bisschen witzig, weil eigentlich wurde der Song schon 1955 geschrieben. Und angeblich auch schon mal in der Andy Griffith Show verwendet. So gesehen hätte der eigentlich keinen Grammy gewinnen dürfen. Ne?
Muss ja ein neuer Song sein.
Eigentlich schon, ja. Aber jetzt haben wir das ja gerade auch wieder. Ne? Hatten wir ja mit West Side Story auch. Da ist, glaube ich, ja auch, wobei, nee, Sound ist nominiert, nicht Score. Ne?
Ja, nur der Sound.
Mhm. Naja.
Nee, die können nicht nochmal den gleichen, also nur weil der anders interpretiert ist von einem anderen Interpreten, ist ja trotzdem der gleiche Song, den können ja nicht 10-mal für den Oscar
machen. Ja, eben, das wäre komisch. Ja, aber also Dueling Banjos hat sich auch gut verkauft, ne? Gab Gold, die Goldplatte, also die goldene Platte, die dann John Boorman mit nach Hause genommen hat, wohnt in Irland, Dublin, da wurde sie aus dem Haus geklaut. Und die Story hat er dann alle wiederum in seinem Film von 1998, Der Meisterdieb von Dublin, hat er die mit eingebaut.
Mhm.
Seine persönliche Geschichte, was diese Dueling Banjos Platte angeht. Ja. Und so, die Nummer mit James Dickey und dem Stress mit John Boorman. Nee, ich habe primär erzählt, dass er Stress mit den Schauspielern hatte, ne? Aber nee, also John Boorman hat eben so ein paar Stellen überarbeitet von dem ursprünglichen Stoff von James Dickey. Das fand er wiederum nicht cool. Das ging so weit, dass die sich knallhart am Set geprügelt haben.
Oh.
Ja.
Schlägerei.
Ja, aber so, dass Burmans Nase gebrochen wurde. 4 Zähne raus.
Alter, okay.
Also, das war dann auch der Moment, wo er vom Set geflogen ist, also Dicky.
Mhm.
Aber gab keine Klagen und nichts so. Die beiden waren dann tatsächlich danach Freunde.
Okay.
Also, hat was gebracht. Manchmal
machen sich eben auf die Fresse hauen.
Anscheinend, ja. Puck schlägt sich und so, ne?
Puck schlägt sich, Puck verträgt sich, richtig.
Ja, und dann war es fast nicht zu vermeiden bei dieser ganzen Wildwasser-Action hier, wäre natürlich auch fast einer ersoffen, nämlich Ned Beatty.
Mhm.
Der musste dann vom Produktionsassistent aus dem Wasser gefischt werden und war aber halt über 30 Sekunden nicht aufzufinden, weil er halt unter Wasser war.
Oha.
Ja, und das, was ich ganz witzig finde, ist, dass da ein Statement gab von Ned Beatty im Nachhinein, hat er eben erzählt, John Boorman kam sofort zu ihm, ne, hat ihn gefragt, was er gefühlt hat, als er unter Wasser war.
Mhm.
Und Ned Beatty hat wohl geantwortet, sein erster Gedanke war, wie macht John diesen Film ohne mich zu Ende, wenn ich jetzt ertrinke? Und sein zweiter Gedanke war, Scheiße, der Bastard findet bestimmt einen Weg, das hinzukriegen. Ja,
nicht schlecht.
So viel zum Thema, dein ganzes Leben läuft vor deinem inneren Auge ab, wenn du stirbst. Der hat sich erstmal einen Gedanken um den Film gemacht. Ja, aber also das geht schon hier schon ordentlich rund auf dem Wasser. Das ist zum Teil auch wirklich geil gefilmt. Mhm. Ja, schon echt cool. Und also absurderweise hatte diese ganze Wildwasser-Action, die du hier siehst, hatte zur Folge, dass der Tourismus für solche Wildwassergeschichten in der Region halt übelst geboomt hatte. Also das ging von null auf plötzlich Zehntausende.
Okay.
Bis 2012 hat es gedauert, dann war das Größte seiner Art in den USA.
Die wollten auch mal ein bisschen Adrenalin spüren, die
Aber Besucher. Alter, wie krass, musst du dir mal vorstellen. Jetzt haben die seit den 70ern, haben die da so durch diesen Film so ein Wildwasser-Rafting-Tour-Scheiß hochgezogen.
So ein Revival, ja. Krass.
Nee, nicht Revival, die haben da halt einfach einen Tourismus draus gemacht.
Halt, ja, aber die hatten, soweit ich das verstanden habe, gab's dieses Tourismus-Ding ja früher, aber das war halt Flaute, oder? Und durch den Film wurde es dann wiederbelebt.
Ach so, ja, ja, aber mal so richtig. Ja, also, wie gesagt, die haben jetzt seit 2012 ist das Größte im Land, Alter.
Krass.
Das ist schon richtig krass. Und der Witz ist auch, dass das Stunt-Double, was es für eben John Boyd gab in dieser einen Szene, der hat das Ding hochgezogen.
Ach, der kam auf die Idee. Bestimmt noch ein bisschen Kohle gemacht.
Ja, da ist ja ein bisschen Equipment gekauft und macht dann halt hier Touren.
Naja, und wenn es dann noch heißt, ist der Original-Stuntman von Deliverance.
Ja, eben.
Wollen die Leute erst recht hin und den besuchen.
Das ist jetzt, warte, ich hab's nachgeschlagen, das ist in der Region jetzt, Alter, eine 20 Millionen Dollar Industrie ist das. Die machen 20 Millionen im Jahr mit scheiß Rafting. Ja. Und ich hab's noch nicht erzählt, der Film war dreifach Oscar nominiert. Bester Film, beste Regie und bester Schnitt.
Mhm.
Hat keinen bekommen. Burt Reynolds hat danach gesagt, er glaubt, dass sein nackter Auftritt im Cosmopolitan Magazine, weil da gab's ja ne, zu der Zeit, das war ziemlicher Skandal.
Wo er vor den Kamin liegt.
Richtig, ja, ne, nicht Kamin, aber auf so einem Bärenfell oder so, aber ja, so seitlich liegt er da, ne, mit Kippe im Mund und ganz sexy. Und das war halt so ein Centerfold, ne, auch zum Ausklappen.
Mhm.
Und halt der erste Mann, der das macht und so weiter, Riesenskandal und so, und das war halt genau in diesem Zeitraum. Und er sagt, das Ding war schuld, dass sie den Oscar nicht bekommen haben.
Okay. Ja gut, aber legendärer Auftritt von ihm auf jeden Fall.
Ja. Voll. Also das Bild ist unvergessen.
Ja, sich als Mann da im Adamskostüm hinzulegen, das als Schauspieler ist auf jeden Fall neu.
Und ich kann mir auch vorstellen, also so ein Bild war bestimmt auch mitverantwortlich für so eine Besetzung bei Boogie Nights und so, dass man in ihm so diesen alten Player sieht.
Ja, danach in den Rollen hat er immer so den Schwerenöter und den Aufschneider und Aufreißer gespielt.
Ja, ja, eben.
Aber ich bin dass da ein Kamin auf dem Foto war.
Ja?
Ja.
Ich habe nur so ein Bärenfell in Erinnerung.
Also Bärenfell, ja, aber du hast dich so auf das Bärenfell konzentriert von Burt Reynolds, dass du wahrscheinlich den Kamin nicht gesehen hast. Natürlich. Aber das war ein Kamin.
Ja, ja, ich habe mir natürlich primär Burt Reynolds angeguckt.
Ja. Ja. Sein Bärenfell.
Und dann habe ich in so einem Interview mit John Boorman gelesen, dass er, also der ist happy mit dem Film. Klar, wäre nach dem Erfolg auch ein bisschen dreist zu sagen, nee, das ist so gar nicht das, was ich machen wollte. Aber was er halt gesagt hat, und das finde ich echt abgefahren, dass der hier im Color Grading das stark entsättigen musste, weil die Natur zu schön aussah.
Ah. Und nicht bedrohlich genug, sondern zu.
Das war dann halt irgendwann zu pilcheresk, ne, weil es einfach, diese Natur ist halt wirklich auffällig schön, und wenn das dann noch in sehr bunten Farben daherkommt, hätte das wohl nicht funktioniert mit dieser Gewalt, die dann noch ins Spiel kommt. Und um halt auch die Stimmung irgendwie so ein bisschen ins Düstere zu kriegen, haben die einfach die Farben entsättigt. Ja, und ey, also gerade für dich, du musst den alleine wegen dem letzten Shot in dem Film, musst du den sehen.
Mhm.
Weil da gibt's was, ja, könnte man eigentlich schon kennen. Also kennst du auch garantiert aus anderen Filmen, aber gerade deswegen, weil das halt unzählige Male wieder zitiert wurde.
Okay.
Und das ist ein Shot, der ist hier in der letzten Szene.
Burt Reynolds auf dem Bärenfell.
Der hat es nicht in den Film geschafft. Nee.
Okay. Na, bin ich ja mal gespannt. Ja, ich habe den schon lange ganz oben auf meiner Watchliste. Deliverance ist auch wieder so eine Riesenlücke.
Mhm. Na, ich bin echt froh, dass ich den gesehen habe, weil das ist schon wirklich ein sehr, sehr sehenswerter Film. Und
voll gut.
Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, welcher Film stattdessen 72, also müsste ja der Pate gewesen sein, ne?
Das klingt nach The Godfather, ja, 72.
Der bei den Oscars leer ausging. Und das würde ich wahrscheinlich auch noch als den besseren Film bezeichnen, finde ich nur schwer zu vergleichen, weil das ist hier halt, das lebt sehr krass von der Stimmung und nicht von der Story.
Aber es ist doch cool, dass er zumindest von der Academy gewürdigt wurde und im Rennen war und so. Das finde ich schon nicht schlecht für so einen kleinen Reißer.
Ja, und der kommt also auch in den Zahlen wahnsinnig gut weg. Und ich meine, aus diesen 2 Millionen wurden über 46.
Okay, krass.
Ist halt auch eine wahnsinnige Marge.
Ist zwar noch kein 3 Männer und ein Baby, aber schon gut.
Nee, aber ist das prozentual nicht sogar besser? Du hattest, wie viel? 11 Millionen? Aus 11 Millionen hat er 150 gemacht oder wie viel?
170 fast. 168.
168 aus 11.
Schon eine krasse Marge.
Ja, aber ich glaube, das ist eine schlechte. Jetzt müssen wir die Mathe-Genies.
Das ist auf jeden Fall nicht so deutlich, dass man das auch.
Naja, aber guck mal, also bei mir ist es das 23-fache.
Ja, gut, der ist weniger. Das ist 17-fache oder so.
Ja. Wisst ihr?
Hast du gewonnen.
Ja. Aber also, wie gesagt, ist ein echt ein sehenswerter Film. Der kommt trotzdem, also hat natürlich an ein paar Momenten merkst du halt sein Alter. Mhm. Aber also stimmungsmäßig geht der mal voll auf, ey.
Geil.
Geht eine Stunde 49, hat in den USA sogar ein R-Rating, hierzulande 16. Und jetzt die Zahlen, die sind gut. 7,7 gibt es auf IMDb, Metascore ist bei 80. Rotten Tomatoes 8,4 von der Kritik, 3,9 vom Publikum, Letterboxd 3,8. Für Deliverance.
Ich sag, du bist bei einer 8.
Ich bin sogar bei 8,5.
Sogar bei einer 8,5?
Yes, sir.
Okay.
Gute Film, diese.
Klingt gut.
Ja, musst du sehen.
Werde ich machen, definitiv.
Wunderbar.
Einen habe ich noch.
I know.
Ja. Und zwar war ich unterwegs auf der Schneiderliste. 1001 Movies You Need to See Before You Die.
Ja, ich glaube, da waren wir auch gerade, ne, mit Deliverance.
Da gehe ich davon aus, dass der da auch drauf ist.
Ja, denke ich.
Und ich habe einen britischen Streifen gesehen, von dem ich keine Ahnung hatte, worum es geht und komplett irgendwie blind reingestürzt.
Perfekt.
Und den habe ich gesehen, aus dem Jahr 1988, der Film Distant Voices Still Lives. Auf Deutsch?
Da klingelt gar nichts.
Entfernte Stimmen, / Stillleben. Klingt nach Kunst, oder?
Klingt ziemlich akkurat übersetzt, oder?
Ja.
Ist es denn wahrscheinlich Still Lives oder Still Lives?
Nee, Still Lives. Aha. Ein britischer Streifen, wie gesagt, aus dem Jahr 1988. Regisseur und Drehbuchautor in Unisono, Terence Davies. Der hat viele britische Streifen gemacht, die so die Arbeiterklasse behandeln. Von früher und viele autobiografische Sachen hat er in seine Filme mit einfließen lassen.
Ich überlege gerade, hattest du nicht schon mal einen Film von dem?
Nee, von dem hatte ich noch nichts bisher.
Okay.
Der hat eine Trilogie gemacht, wo der Film hier dazugehört. Distant Voices Still Lives. Und am Ende eines langen Tages hieß der eine Teil und der andere Teil hieß The Long Day Closer. Das ist so eine Trilogie, die aber nur so indirekt miteinander verknüpft ist, weil die halt so Arbeiterfamilien im Liverpool der früheren Zeit behandelt, aber nicht wirklich die Storys zusammen verknüpft sind, sondern halt so jede für sich. Und auch in Distant Voices Still Lives begleiten wir eine Arbeiterfamilie im Liverpool der 40er und 50er Jahre. Was interessant ist an dem Film, ich meine, du hast ja gerade dieses Banjo-Duell gehabt, wir hatten vorhin West Side Story und der Film läuft unter dem Genre Drama Musikfilm.
Okay.
Warum der unter Musikfilm läuft, werde ich gleich erläutern.
Von 88 meintest du
noch? 88. Die erste Hälfte ist vom Aufbau her, wir sehen die aus den Augen der Erwachsenen, der Eltern. Mhm. Wir beobachten unter anderem einen strengen, sehr gewalttätigen Vater, gespielt von Pete Postlethwaite. Der hat später Riesenkarriere gemacht, in Usual Suspects, Inception haben wir den gesehen, international. Hier war der noch nicht so bekannt, hat auch keinen Bock mitzuspielen.
Ja, der war doch hier auch der Vater in dem IAA-Film mit Daniel Day-Lewis, wie hieß er noch? Wo er im Knast landet.
Ach so, im Namen des Vaters.
Ja, Mann.
Ja.
Das ist er, der Vater.
Ja, glaube ich. Der hat mega viele Filme gedreht, international. Der war, glaube ich, auch bei einem von den Alien-Teilen war auch mit bei. Mhm. Und der hatte eigentlich keinen Bock auf den Film. Und dann hat sein Casting-Agent oder beziehungsweise sein Agent hat ihm dann die so eine Kurzfilm-Trilogie gezeigt, die Terrence Davies ganz am Anfang gemacht hat. Das waren die ersten Filme, seine ersten Credits. Drei Kurzfilme über so eine Arbeiterfamilie, 20, 23 Minuten, die so ein bisschen zusammenhängen. Mhm. Also da hat er so ein bisschen sein Schaffen vorweggenommen. Und als Pete Postlethwaite die gesehen hat, hat er gesagt, okay, der ist doch begabt, ich mach da doch mit. Obwohl der damals auch nicht der große Name war, aber das war so ein bisschen sein Durchbruch. Und er spielt einen sehr gewalttätigen Vater von drei Kindern. Die zweite Hälfte des Films wiederum sehen wir aus der Sicht dieser drei Kinder von dieser Familie. Und der Film macht einen Sprung von 10, 15 Jahren, geht von 40ern in die 50er Jahre rein. Und jetzt sehen wir zum Beispiel von den Kindern die Ehepartner, die dazugekommen sind. Die Freunde, mit denen die aufgewachsen sind.
Ganz kurz. Ja. Dieser Zeitsprung, ist der gleichzeitig mit dem Perspektivwechsel?
Der ist gleichzeitig mit dem Perspektivwechsel. Okay. Das ist richtig, ja. Dann ist dieser Sprung in eine andere Generation. Wir sehen Freundinnen von denen, mit denen die aufgewachsen sind. Und die treffen aufeinander, diese ganzen Leute. Eltern, Freunde, Kinder. Bei Hochzeiten. Mhm. Bei Taufen. Weil das auch alles streng katholisch ist. Wir sind in England. Bei Beerdigungen. Und meistens sehen die sich dann bei diesen Ereignissen auch im Pub. Und in diesem Pub werden Songs geschmettert. Mhm. Und hier haben wir diese Musical-Anlage, weil es wird sehr viel gesungen im Film. Ob jetzt Geburtstage, Hochzeiten, Taufen, es werden ständig so englische Pub-Songs geschmettert, die irgendwie jeder kann und wo jeder sofort einstimmen kann und mitsingen kann. Mhm. Und
beschränkt sich das dann auf Singen in diesen Momenten oder wird dann auch getanzt und Choreografie und sonst was?
Nee, das ist jetzt nicht so ein Musical, dass da getanzt wird. Okay. Die sitzen halt meistens am Tisch und fangen dann an, fröhlich dieses Lied zu singen.
Okay, das reicht, dass da im Genre Musik auftaucht, sehr witzig.
Aber es wird sehr viel gesungen. Es wird wirklich sehr, sehr viel gesungen. Okay. Also es, weiß ich nicht, wahrscheinlich werden hier 12, 14 Songs irgendwie angestimmt im Laufe des Films. Also okay. Das ist eine ganze Menge und der Film geht nur 84 Minuten.
Oh wow, ja, dann klar.
Und nebenbei wird so ein bisschen der Einfluss gezeigt von US-Kino, weil die an einem bestimmten Zeitpunkt sehen die einen Hollywood-Film im Kino als englische Arbeiterfamilie. Popmusik internationalerweise wird hier so ein bisschen mit behandelt. Der Zweite Weltkrieg spielt natürlich eine Rolle am Rand, weil der Film ja schon in den 40ern anfängt und weil es auch darum geht, wie England im Weltkrieg involviert ist. Und die Genialität dieses Films hat sich mir nicht so ganz erschlossen, weil es gibt nicht gerade wenig Filmkritiker, die diesen Film als besten britischen Film aller Zeiten betiteln.
Okay.
Der je gedreht worden ist.
Alter.
Also er ist auf manchen Ranglisten wirklich ganz oben.
Das ist mal ein Statement.
Ich verstehe die Genialität nicht. Weil für mich wird hier die ganze Zeit einfach nur gesoffen, gesungen. Ab und zu wird die Frau mal vermöbelt oder die Kinder halt drangsaliert. Es gibt einige harte Szenen, wo der Vater halt seinen leiblichen Sohn von der Tür wegschickt, wo er sagt, so ja, du brauchst hier nicht mehr klingeln und so. Mhm. Pete Postlethwaite hat als sehr krasser Despot, er hat ein paar harte Momente, aber insgesamt ist das sehr trostlos und diese Trostlosigkeit wird aufgebrochen, indem die beiden Töchter mit ihren Freundinnen und dann auch die Ehemänner in der Kneipe anfangen, irgendwelche Songs zu schmettern. Macht für mich aber irgendwie noch nicht einen geilen Film aus.
Und die Lyrics von diesen Songs, die erklären das auch nicht.
Also es sind
inhaltlich.
Was ich gecheckt habe und was ich recherchiert habe, ist, dass das sehr bekannte Songs sind. Mhm. Das heißt, wenn du in England groß geworden bist, in den 50ern, 60ern, 70ern sowieso, dann kennst du diese ganzen Texte von den Songs. Du weißt, was da gesungen wird. Mhm. Und hier mal wieder dieses Thema, was du ja manchmal sagst bei Kurosawa und Co. Ich bin natürlich nicht im England der 40er, 50er groß geworden.
Mir fehlt der kulturelle Bezug.
Mir fehlt der kulturelle Bezug, dass ich diese Songs jetzt so fühle, dass ich weiß, was die Texte bedeuten, dass ich weiß, wenn man diesen Song singt, dass es so eine bestimmte Bedeutung hat. Und der autobiografische Faktor, den Terrence Davies hier reinbringt, den sehe ich natürlich nicht. Mhm. Und dann gucke ich mir lieber einen Neil Jordan-Film an oder irgendeinen Film so, der auch in England spielt und der irgendwie so eine Arbeiterfamilie behandelt, aber wo ich halt selber relaten kann und nicht dieses, das ist mir hier zu weit entfernt und das ist mir ehrlich gesagt zu oberflächlich. Hm. Weil du siehst natürlich, einerseits ist es cool, dass es diskret am Rand behandelt wird, dass du siehst, okay, hier haben wir einen abusive Ehemann, indem er versucht, seine Frau nämlich aus der Kneipe zu scheuchen und du siehst in dem Moment, wenn er mit ihr umgeht, dass sie auf jeden Fall einen falschen Typen geheiratet hat, nämlich den gleichen gewaltigen Typen, den auch ihr Vater ausgestrahlt hat, also dass die Tochter praktisch genau den gleichen Typen Mann geheiratet hat. Ja. Das fällt mir natürlich alles auf im Laufe des Films, aber insgesamt ist das wirklich lame und zu lang gezogen und die guten Szenen und die guten Momente, die halten sich leider in Grenzen. Das sind zu wenig, um diesen Film zu tragen. Deswegen die Genialität, die Punkte hier widerspiegeln oder die bestimmte Filmkritiker sagen, die habe ich bei Distant Voices Still Lives nicht gesehen.
Also fandst du den echt schlecht, ja?
Also nicht doll auf jeden Fall. Schlecht ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber von diesem genialen Standpunkt und hier muss 1001 Movie-Liste von Schneider, da gehört er meiner Meinung nach nicht hin.
Krass. Das, vor allem, wenn du sagst, der hat Längen und das bei 84 Minuten.
Eben, ja. Wow. Das ist halt auch alles streng, also wirklich richtig nüchtern inszeniert, so, weißt du, du hast diese dunklen Hausmauern in Liverpool und so und dieses Trostlose und so, weißt du, diese man lebt nur, um irgendwie zu arbeiten und dem Vater irgendwie das Haus aufzuräumen und für den zu kochen und so. Und wenn man dann nicht spurt, dann wird man halt irgendwie der Familie verwiesen oder getreten so und hat halt ein bisschen lichte Momente, wenn du halt eine Hochzeit hast und fängst halt an, mit deinen Kumpels zu singen und dann singen die halt laufend und nee, weiß nicht.
Klingt nicht gut.
Hat mich nicht getoucht.
Ja.
Ja? Drama-Musikfilm aus dem Jahr 88, Distant Voices Still Lives, entfernte Stimmen, Stillleben. War nicht meins. Gehört für mich nicht auf die Liste. Aber kann man ja nicht wissen. Muss man ja da durcharbeiten. Ich würde zu dem Punkt überleiten, wenn du jetzt keine Fragen hast.
Ja, mach das.
IMDb ist bei einer 7,4 und jetzt hört ihr die Zahlen. Also der hat einen Metascore von 85.
Ui.
Der hat bei Rotten Tomatoes eine 8,3 von 10.
Okay.
Der hat vom Publikum eine 4 von 5. Also die sehen ja mehr daran. Sogar bei Letterboxd ist der bei einer 4,0.
Ah je.
Der ist wirklich top bewertet, aber ich bin nicht bei diesen überschwänglichen Zahlen.
Nee, also das klingt bei dir ja noch nicht mal durchschnittlich so, dass man sagen könnte, ja, okay, ne, so für Fans. Sondern es klingt ja schon wirklich.
Wobei das jetzt nicht ein Film ist, den ich als Scheißfilm bezeichnen würde. Also, das auf keinen Fall.
Nee, aber
nur erschließt sich mir diese geniale Ansicht der Kritiker und so, da bin ich halt weit von entfernt.
Aber es also klingt wirklich noch nicht mal nach Durchschnitt, was du so sagst. Boah. Ganz schwierig jetzt. Boah, Alter. Ich schwank natürlich, aber diesmal leider echt in einem großen Bereich.
Jetzt entscheidest du mal.
Ja.
Oder wir machen den hier.
Oh, fine. Call it a tie.
Ja, das wäre vielleicht noch gut, wenn das auf einen Unentschieden rausläuft. Wobei, ich habe jetzt einen Punkt Vorsprung. Trotzdem, Alter, das kann echt alles sein. Ich sag 5.
Punktlandung.
Wirklich?
Ja, wirklich. Punktlandung.
Geil.
Ist eine 5.
Oh Mann. Ah, da musst du mal kurz zittern.
Hat er nochmal Spannung hier. Hat er Spannung reingebracht.
Uiuiuiui.
Wie, du hast minus 1 geführt? Das heißt, echt? Ich dachte, das wäre knapper. Ich dachte, halben Punkt oder so bist du vorne.
Nee, du hast in der ersten Runde einen halben, in der zweiten einen daneben gelegen.
Okay, also bin ich bei 1,5?
Du bist insgesamt bei 1,5. Nee, Quatsch, jetzt bist du bei 2. Also du hast ja im Schluss auch nochmal einen halben daneben.
Ach ja, bei Deliverance, ja.
Deswegen, du hast 2 Miese, ich habe einen Miesen.
Du hast einen Miesen.
Ja.
Always the Padawan, never the Jedi.
Und, was sagst du jetzt?
Oh, fine, call it a tie.
Einigen wir uns auf Unentschieden, oder was?
Nee, du sagst den hier.
I blew it, with a capital B.
Ja, with a capital B mal wieder.
Tja.
Es geht wieder bergab, ja.
Ja, was soll ich da sagen?
Ein Sieg geholt, ein Unentschieden in der Folge mit Chris, mit glorreichen 4 Punkten noch 9 Entschieden geschafft. Das ist schon dumm genug. Und heute geht's wieder bergab hier zu zweit. Nach 2 Episoden schon wieder Minus.
Naja.
Well, your streak's still going.
Ja, my streak's still going. Aber ich hab alles gegeben, was soll ich sagen?
Ey, for effort.
Ich hab's probiert.
Ja.
Da sind wir wieder über 2,5 Stunden gelandet, ey. Das wird hier.
Ist das so?
Wird hier zur Regel langsam.
Naja, tatsächlich. Mensch.
Irgendwie sind wir wieder so in unseren alten Zeiten langsam. Von damals.
Schlimm. Könnte meinen, wir haben zu viel Zeit, ey. Dabei wird es jetzt, also die nächsten Wochen werden ja schon ein bisschen stressig, auch was das angeht. Weil ja, noch mit den ganzen Oscar-Filmen und dann gucken, dass wir hier noch genug hierfür gucken und so.
Aber ein paar Leute kriegen ja Respekt von mir, weil die Folge mit Chris, da sind ja nur 5 Filme auf dem Vorschaubild. Und dass wir da trotzdem über 3 Stunden gelandet sind, das haben tatsächlich der eine oder andere haben das getroffen.
Ah ja?
Haben das richtig getippt, wo ich dachte,
sehr schön.
Nicht schlecht.
Tja.
Ja. Okay. Und vielleicht können wir euch noch einen kleinen Tipp geben fürs Punkteraten, weil ich meine, wir sind ja immer ein bisschen, wir unterhalten uns ja auch gerne mit unseren Gästen, wenn die da sind. Und in der nächsten Episode haben wir wieder Besuch.
Hinter die Hint, Hint.
Der gute Dietz kommt vorbei.
Ja.
Ja, den haben wir ja ignoriert die letzten Male oder der hat uns ignoriert, das werden wir noch klären.
Eher Letzteres.
Eher Letzteres, richtig. Und nachdem wir jetzt 17 Mal Jan und Hoffi haben, wollten wir den dritten im Bunde mal auch mal wieder vors Mikrofon zerren und haben es geschafft.
Ja, ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Es wird lustig.
Mhm.
Dann machen wir eine kleine Episode mit dem Dizi.
Ja, gucken wir mal, ob das dann auch wieder so ausufert zeitlich.
Das werden wir sehen. Ja.
Und so.
Dann würde ich sagen, haben wir uns unser Feierabend heute verdient, oder?
Tja.
Hast du noch was?
Den hier.
I made your game, my bitch.
Ach, fick dich. Ciao.
Bewegt Bild-Banausen.